Sie sind der Vater, ich bin der Junge, der in der Ecke sitzt, der innen im Zimmer ist.
Ich dachte im Zugabteil oder so.
Nee, ich bin in meinem Kinderzimmer.
Bin ich böse oder bin ich gut?
Sie wollen mir ins Gewissen treten. Sie denken, es ist noch nicht alles verloren, aber Sie stehen mit der Meinung auf weiter Flur.
Noch nicht alles verloren im Leben, allgemein gesprochen.
Generell mit der Brut.
Ich versuch's noch zu retten.
Gut, alles klar.
Gut.
Na, Junge! Junge!
Niemand zu Hause.
Was machst du da, Junge? Volk, er? Was machst du da?
Papa, kannst du bitte...
Ich hab doch was gehört. Was war denn das?
Nee, was denn?
Was war denn das? Was machst du? Das klang wie Bohrhammer.
Nee, ich mach Lateinhausaufgabe.
Mit dem Bohrhammer. Oder was?
Mhm. Gefällt mir nicht so gut, Frau Meisendrath, bis jetzt.
Naja, das muss ja auch erst wirken, Herr Eisenbart. Vertrauen Sie dem Prozess. Drastisch.
Ich glaube, Sie müssen ein bisschen liebender mit dem Kind umgehen, sonst verprellen Sie das Kind. So ist es.
Okay.
Dann kommen bald Drogen, dann kommt irgendwann Tattoo.
Okay, dann bin ich jetzt ein liebevoller Vater. Okay?
Gut.
Junge!
Was?
Junge, was machst du da?
Nix, Latein.
Ich mach mir Sorgen um dich. Junge!
Kannst du nicht so laut...
Entschuldigung.
Komm doch erstmal rein.
Junge, ich hab Emotionen.
Mhm.
Junge, was machst du denn? Wo soll denn das hinführen?
Haben Sie schon mal einen Vater gesehen, Frau Meisendrath? Weil ich habe irgendwie ein bisschen das Gefühl, Sie spielen an der, Persona vorbei, die ich eigentlich...
Sie haben ja kein gutes Briefing gegeben, Herr Eisenbart.
Ja, das muss ja wohl reichen.
Sie haben doch gesagt, ich soll was retten mit dem Jungen.
Ja, mit dem Jungen.
Ja?
Weil er Ihnen durch die Finger zu gleiten droht wie ein Fisch.
Aber was ist denn überhaupt das Problem?
Er onaniert zu viel.
Okay.
Und macht zu wenig Lateinhaus.
Aber da waren wir doch gerade dabei, das zu erörtern. Warum unterbrechen Sie denn?
Ja, aber der Vater, der schreit ja nur.
Nee, aber der kann halt nur so Gefühle zeigen.
Ach so.
Das ist eine gesellschaftliche Kritik eigentlich gewesen.
Ach so.
Ja, es war Tiefgrund.
Ja gut, dann machen wir nochmal. Einmal noch.
Ja, also Junge! Ich hab Emotionen!
Ach so, erzähl doch mal ein bisschen aus deiner Jugend.
Ich hatte einen Bohrhammer früher.
Mhm.
Und eines Tages...
Was ist dann passiert mit dem Bohrhammer? Ist der weggelaufen oder was? Irgendwas ist doch immer...
Dein Opa hat den Bohrhammer genommen, hat ihn zum Fluss gebracht.
Mhm.
In einen Jutebeutel gesteckt.
Oh je, Papa, das wusste ich ja gar nie.
Und dann hat er ihn gegen einen Baum gehauen.
Am Fluss?
Am Flussufer.
Warum denn am...
Ich weiß es doch nicht,
Wieso Junge. Musst du denn zum Fluss mit dem...
Warum onanierst du denn so viel?
Das ist, weil ich das abbauen muss. Das ist in mir versteckt, sind da viele Sachen noch unaufgearbeitet. Ich muss auch gerade mit meinem neuen Körpergefühl klarkommen. Ich habe jetzt sogenannte Pubertät. Und da muss ich jetzt durch, Papa. Ist weder für mich noch für dich ein großes Vergnügen.
Ja, kannst du es leiser machen?
Naja, ich versuche ja eigentlich schon...
Ich erinnere mich immer an Hami.
An Hami?
Ja.
Ist das der Name von dem... von dieser wunderlichen Hund-Metapher, wo es um eine Katzen-Metapher.
Ja.
Entschuldigung, Papa.
Ja.
Ich kann das leiser machen. Ich kann
vielleicht,
aber
dass
auch
es weniger wie eine Katze klingt.
Einverstanden.
Gut.
Kannst du jetzt wieder runtergehen?
Ja. Tschüss.
Ich muss so in ungefähr 2 Stunden bin ich fertig.
Tschüss, Junge.
Tschüss, Papa. Hier ist die Tür.
Ich lieb dich. Tschüss.
Ich lieb dich auch, Papa. Hier ist die Tür. Kannst du die Tür zumachen, wenn du raus... Hinter dir zumachen.
Vor.
Hinter dir, Papa.
Okay, ich geh nochmal rein.
Nee, du musst rausgehen.
Okay, dann...
Eisenbad und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart. Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Cool Literatur.
Nice, nice, nice interpretiert.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin das für Eigenart.
Vielleicht ist es gut.
Vielleicht, vielleicht. Moment mal, also wenn hier irgendwie überhaupt mal irgendjemand singen darf, dann bin das ja wohl ja mal ich. Herr Eisenbart, was ist... Wie sehen Sie denn überhaupt aus mit dieser langen Lodenjacke?
Entschuldigung, ich habe...
sich in Flurläufer umgehangen oder was?
Spendet Wärme und Trost in dieser kalten Jahreszeit. Wir haben jetzt ja Frühling, die kalte Jahreszeit.
Ja, die Morcheln schießen aus dem Boden, Herr Eisenbart, die Morcheln.
Die Morcheln. Waren Sie ja in den Pilzen?
Bei dem Mykologen-Forum, in dem ich angemeldet bin, sehe ich jetzt immer Morcheln.
Ja.
Und bin traurig, weil bei uns es nicht gibt.
Wie grüßt man sich da in dem Forum?
Gut Schnitt oder so.
Morcheln vielleicht?
Ach so.
Kann jetzt, das sein?
Na, Sie sind ja ein Kollege. Was ist denn los mit Ihnen? Ich habe Sie auch die ganze Woche nicht erreicht. Ich habe Ihnen gesagt, haben Sie die Texte? Und was kommt zurück? So ein vages Herzchen.
Ja, erstmal gar
weniger
nix.
Weniger als drei kam zurück.
Erstmal gar nichts.
Ja?
Ja, erstmal habe ich ja gar nicht geschrieben. Habe gedacht, ich kann Sie auf die lange Bank schieben.
Ja, aber Sie kennen mich doch inzwischen. Ich lasse mich doch nicht auf Bänke schieben.
Warum eigentlich, Frau Meisendraht?
Herr Eisenbart, Ihre Arbeitsmoral ist wünschenswert. Lässt zu wünschen übrig.
Ja.
Kurz gesagt. Also so geht das nicht weiter. Wie ist denn die Sendung bisher?
Ich fand die Sendung bisher, fand ich es durchschnittlich. Also durchwachsen, sage ich mal.
Eigentlich würde ich sagen,
schlecht.
Eher schlecht improvisiert.
Eher schlecht. Ja, haben Sie gut ausgedrückt. Schlechte Texte.
Schlechte Texte und schlecht improvisiert und ein dummes Gequatsche. Eigentlich nicht.
Wirklich, schlecht improvisiert.
Schlecht improvisiert und
als
wenig Musik und wenig Gags. Gehen wir doch einfach Redias in Mees rein.
Ja, Sie hören auf jeden Fall Eisenbart und Meisendraht. Mein Name ist Eisenbart, mit mir am Tisch sitzt Meisendraht, Frau Dr. Meisendraht.
Ja.
Und das hier ist das Magazin für Texte, handverlesen aus der Region, eingefangen und verarbeitet.
Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Genau, damit die Vitamine auch drin sind und in ihre Ohren gehen können.
Ja, gut. So, können wir jetzt über das Thema reden?
Thema ist Literatur heute. Was ist Literatur eigentlich, Frau Meisendraht? Draht.
Herr Eisenbart, haben Sie das Thema nicht vorbereitet? Wir haben immer Thema Literatur, aber es geht ja um
aber ich bin, gekommen.
Das wollte ich jetzt nicht hören. Ich wollte hören, was Sie zum Thema Reisen zu sagen haben, Herr Eisenbart. Reisen.
Reisen.
Reisen ist nämlich heute unser Thema, liebe ZuhörerInnen.
Wenn einer eine Reise tut, da kann er was erleben.
Fällt er selbst hinein, zum Beispiel.
Ja.
Wir reden übers Reisen, wir reden über Tourismus natürlich, wir reden über die Literatur vom Reisen, übers Reisen, nicht wahr?
Ja.
Ich denke, wir werden uns auch ein bisschen über Mythologie unterhalten.
Mykologie.
Auch vielleicht über Morcheln.
Über Morcheln in der Mythologie.
In der Mykologie.
Vielleicht. Mykologie. Was ist es eigentlich?
Die Lehre vom Reisen. Herr Eisenbart.
Wir hören einen Text. Okay, und zwar von David Telgin. Hier ist jetzt ein Klick drin. Das ist sogenannte Clickbait, was ich jetzt mache. Ich klicke jetzt mal hier. Das, Das können wir nachher in der Aufnahme lauter machen. Frau Meisendraht geht. Ich habe leider den Text nicht vorbereitet. Mir war nicht so gut.
Ich habe mich so... Wissen Sie, Herr Eisenbart, manchmal ist es so, man steht auf, geht Zähne putzen, macht sich Kölsch Wasser drauf.
Wodra.
Aufs Gesicht oder so.
Auf die Zähne.
Ja, wo auch immer. Und dann denkt man sich, ja, heute ist so ein Tag, heute zwitschern die Vögel, heute sprießen die Morcheln aus dem Boden. Und ich freue mich so, ich bin so energiegeladen.
Ich kann nicht mehr, Frau Meisendraht, wirklich.
Und dann kommt man rein in den Radio. Nicht mehr. Dann denkt man sich, heute kann doch nur alles am Schnürchen. Und dann kommen Sie.
Ich kann nicht mehr.
Ja, wie, Sie können nicht mehr? Was ist denn das für eine Einstellung?
Ich kann nicht mehr.
Ja, was meinen Sie denn konkret?
Ich kann den Klick nicht mehr.
Ja, Herrgott, nochmal, dann machen Sie doch ohne Klick.
Aber auch mit Klick ist doch sinnlos.
Können wir das nach dem Text erörtern, Herr Eisenbart?
Das ist doch auch, das ist sinnlos. Kann nicht mehr.
Ja.
Ich habe auf jeden Fall
den Text. Was soll ich dazu sagen jetzt? Wir sind hier im Radio.
Mensch, ja,
nix. Ist doch jetzt hier nicht der Platz und Ort, um existenzielle Depressionen auszuhandeln.
Also hier kommt der Text.
Ja, bitte.
Schwierig.
Das ist ein leidiges Thema.
Ich habe aber jemanden mitgebracht, wo lesen kann.
Ah, stimmt.
Habe ich
da ist ja jemand. In einem kleinen Topf. In einem kleinen Topf mit so einem Hütchen auf.
Ja. Ich mache mich jetzt leise und Sie können jetzt den Text lesen.
Unterwegs. Ich breche auf. Ich reise. Ich will über Grenzen gehen. Ich will etwas anderes sehen. Ich will ankommen. Und wieder unterwegs sein, auf den Straßen des Glücks, unter leuchtenden Sternen.
Danke, das war doch...
Ja, ich hab gedacht, wenn die Texte schon nicht...
Wo haben Sie denn diese Person aufgegabelt?
Auf einer Nase, Straßenkreuzer
okay.
Zum Beispiel. Gibt's ja auch noch.
Ja, stimmt.
Wo haben Sie die Annonce gelesen?
eBay.
Stimmt, auf eBay. Auf eBay war's.
Kleinanzeigen.
Ja, eBay Kleinanzeigen. Sie haben dann den Job abgeholt, direkt bei mir zu Hause. Ich hab,
Da haben Sie die Kleinanzeigen aber sehr wörtlich ausgelegt mit dieser Person.
Das weil die in den kleinen Blumentopf hineinpasst.
Die eingepflanzt. Sind Sie ein Ableger von irgendwas?
Unikat.
Ja, die haben ja gute Sachen hergestellt in der DDR damals.
Unikat, meinen Sie?
Ja. Waren das die Schreibmaschinen oder so?
Oder die Moped? Reisen auf jeden
Reisen,
Fall.
Reisen, ja, das sind wir schon beim Thema. DDR, Reisen, Grenzen ausloten, Grenzen überschreiten. Wir wollen natürlich immer, wie immer, erstmal anfangen mit einer kleinen Definition, die ich jetzt mal wieder... Ich bin ja wieder von ChatGPT, bin ich ja wieder weggegangen. Sehr nach gut. dem Fiasko der letzten Male.
Ja.
Und ich habe festgestellt, wissen Sie, da reden Leute zurzeit ja ganz viel drüber, dass da Arbeitsplätze verschwinden sollen und Literatur wird unwichtig.
Ja, hoffentlich.
Richtig, das ist der erste Punkt. Natürlich, hoffentlich. Diesen Quatsch will ja eh keiner machen. Aber was mir noch eingefallen ist, das Schlimme, was jetzt passiert, wenn Sie mal aufpassen.
Was denn?
Die fangen an, jetzt Texte quasi generieren zu lassen, ne, mit diesem Programm. Nur weil sie es können. Und ich habe jetzt schon ich weiß gar nicht, wer es alles lesen soll, Herr Eisenbart.
Das ist wirklich.
Das ist das Problem. Das Problem ist, es wird einfach nur noch es wird einfach noch Texte überall reingemacht jetzt und alle denken sich ja toll, sparen wir uns die Texte und jetzt fehlt die Kuration, Herr Eisenbart, und die Courage.
Haben Sie mitbekommen, ne? Noch wach.
Sie haben irgendwas gesagt?
Noch wach.
Zu dem Buch? Ja, erzählen Sie doch.
Noch wach.
Wenn Sie es dreimal fragen, nicht mehr.
Haben Sie das schon gelesen?
Nein, Sie haben ja das Buch Noch wach, haben Sie gesagt, soll man nicht lesen.
Soll man besser nicht lesen. Ich habe überlegt, das könnte man ChatGPT
zu lesen
nach Hause
geben.
Schicken.
Ja, stimmt.
Könnte man einfach sagen, ist auch nicht schlimmer als das, was du schreibst.
Kennen Sie eigentlich, Sie sind jetzt auch Literatur-Radiomacher, ne?
Ja.
Kennen Sie das Problem, dass Sie dann auch stapelweise Bücher zugesendet bekommen, die man lesen soll?
Ja.
Und man hat dann so einen Berg
von... Der faulste Sozialarbeiter Deutschlands zum Beispiel.
Genau. Man soll lesen.
Ja.
und hat aber so Berge und es werden immer mehr und man kriegt es gar nicht weggelesen. Kennen Sie das Problem?
Kenne ich.
Und nehmen Sie ChatGPT, das ist ja dasselbe, bloß auf Steroiden, Stero-Dings.
Steroiden.
Ich habe keine Angst davor, dass die künstliche Intelligenz die Welt erobern will oder so. Das Problem ist einfach, dass sie uns überfordert mit mediokren Texten, die wir die ganze Zeit lesen müssen. Wir als Menschen haben dann überhaupt nichts mehr zu tun. Uns wird zuerst die Arbeit weggenommen und dann sollen wir den ganzen Tag lesen.
Ja.
Sonst ist es ja für nichts.
Ja.
Das ist meine Existenz.
Warst du schon mal auf YouTube?
Ja, ich war auch schon mal auf YouTube.
Da kann man lernen, wie man so viele Bücher liest. Habe ich jetzt mitbekommen.
Mit dem Tomatenprinzip.
Das ist nämlich in, dass man quer liest.
Ja,
das einfach so das Buch nehmen und sich Luft damit zufächern und die Luft einatmen.
Ja.
Und dann hat man es im Grunde...
Die Aura des Buches eingeatmet.
Ja, man hat dann quasi es potenziert.
Ah ja.
Und wenn man das dann jemand anderen zufächert, dann ist es nochmal potenziert. Es ist ein bisschen wie bei Globolo.
Der wird in Nürnberg erfunden, ich war der erste Globolo.
Von Alfred Dürer. Sie wissen auch mit dem Globulus...
Ich wollte fragen, ob da auch die Globuli herkommen.
Ja, aus Nürnberg.
Wissen aus Sie Nürnberg?
Doch. Ja. Der Globulus wurde zuerst in Nürnberg entwickelt, im Mittelalter.
Von Joachim Beheim. Und ja. Der wurde zuerst aus Holz gemacht.
Ja, und dann hat man Whisky reingestellt.
Und dann hat er das verkleinert in ganz viele kleine Kugeln.
Mhm.
Und damit es nicht so wehtut beim Runterschlucken, hat er es aus Zucker statt aus Holz gemacht.
Ah,
und
ja.
Ganz klein.
Danke.
Bitteschön. Aber das hat ja auch mit dem Reisen zu tun, nicht wahr? Der Weltatlas, nicht die Weltkarte, die geografische Aneignung der Welt. Es geht ja auch immer um Aneignen beim Reisen, aber ich wollte ja erstmal mit einer Definition anfangen, nicht wahr? Und jetzt lassen Sie mir bitte hier diese 15 Minuten Ruhm einmal kurz stehen, dass wir das mal kurz ordnen und dann können wir ins Thema einsteigen.
Ich kann nicht mehr, Frau Meisen.
Herr Eisenbart, jetzt kann nicht mehr. Sie können nicht einfach gehen. Jetzt bleiben Sie sitzen. Bleiben Sie! So, Topfmensch. Hören Sie wenigstens zu.
Aber natürlich.
So, sehr gut.
Ich werde ja, also ich habe ja, werde ja bezahlt.
Ja, schauen wir mal. Unter einer Reise versteht man, ja, wir haben das ja über, das geht ja heutzutage über Zahldienste alles automatisch. Da brauchen Sie sich gar keine, um Ihre Bitcoins gar keine Sorgen machen. Unter einer Reise versteht man im Sinne der Verkehrswirtschaft die Fortbewegung von Personen über einen längeren Zeitraum zu Fuß oder mit Verkehrsmitteln außerhalb des Wirtschaftsverkehrs. Um ein einzelnes Ziel, in Klammern Reiseziel, ne, zu erreichen oder mehrere Orte zu besuchen, das wäre dann eine Rundreise. Ja, Herr Eisenbart, wir können doch gleich noch über Ihre Sorgen und Nöte. Es ist ja auch wichtig, Gesundheit und Zufriedenheit, aber das ist jetzt hier nicht. Im fremdenverkehrswirtschaftlichen Sinne umfasst eine Reise sowohl die Ortsveränderung selbst als auch ein Aufenthalt am Zielort. Und jetzt möchte ich hier noch eine zweite Definition hinterher schieben. Der Tourismus, auch Touristik veraltet Fremdenverkehr, Achtung, Fremdenverkehr, ist die temporäre Ortsveränderung, auch hier wieder Ortsveränderung, durch Reisen von Personen, und da sind die Reisen, in Destinationen, die sich außerhalb ihres üblichen Wohn- und Arbeitsortes befinden. Die reisenden Personen werden Touristen genannt. So, das ist die Spannbreite des Begriffs. Also wir müssen erst unterscheiden zwischen Touristik, das ist die Reise, die nicht Anlieger und auch nicht Arbeitsmaßnahmen sind, und die Reise als Fortbewegung über längeren Zeitraum. Nicht wahr? Und jetzt knüpfen wir an, das ist ein sehr offenes Thema, Herr Eisenbart, natürlich. Wir können über die symbolische Bedeutung einer Reise natürlich reden in der Literatur, nicht wahr? Denn eine Reise hat auch oft etwas von einer Transformation.
Ja.
Eine Reise hängt sehr stark mit dem Thema Identität zusammen.
Identität?
Seine letzte Reise antreten gibt es auch noch als Begriff.
Das gefällt mir gar nicht, in welchem Ton Sie das jetzt sagen. Von der letzten Reise. Das gefällt mir überhaupt nicht. Und mich dabei so angucken, Frau Meisendraht.
Eisenbart, ein bisschen Lockerheit heute. Das ist ja mit Ihnen ganz... Sie sind ja trocken wie ein Pfannkuchen.
Ich kann nicht mehr, Frau Meisendraht, wirklich. Das ist...
Das scheint so das Thema ganze, heute zu sein.
Internet noch wach und so, das macht mich alles...
Was ist denn noch wach? Erzählen Sie, das scheint Sie ja durchwühlen. Was ist denn noch wach?
Also Stuckrad Barre.
Ja, kenne ich. Ist ein Autor.
Ist ein Autor. Neuer Autor.
Naja, so neu...
Aus den neuen Bundesländern ist er rüber gereist.
Ah.
In den Buchmarkt, in den Kiepenheuer und Witsch hinein. Und er hat Panikherz, Soloalbum, auf eine Zigarette mit Lindenberg zum Beispiel, oder auf einen Berg steigen mit Zigarette im Mund. Also lauter so Pop.
Ja.
Popliteratur, ja. Und er hat jetzt sich mit seinem alten Freund Matthias Döpfner verworfen.
Verworfen.
Und hat einen Roman darüber geschrieben, dass die Bild doch so ein Schweineverein ist, wo so Schweine so
richtig. Das ist ja Cutting Edge. Diese Meinung ist ja Cutting Edge.
Das ist, da ist noch niemand drauf gekommen.
Nee.
Wirklich. Ich habe mir da auch gedacht, dafür hat der so lange gebraucht, um den zu schreiben.
Ein Opus Magnum.
Ja, und haben Sie im ersten Kapitel heißt, ich reserviere uns einen Platz im Borchi, Frau Meisen.
Ja.
Ich reserviere uns einen Platz im Borchi.
Ja.
Kennen Sie jemanden, der Borchi sagt zum Borchatz?
Nee, ich kenne draußen vor der Tür.
Plattenladen in Erlangen.
Ach so.
Borchatz Platten und Vinyl.
Spielt es in Erlangen mit der Bildzeitung?
Ja.
Ah.
Das ist ein Nobel-Restaurant. Nachts, tagsüber ist ein Plattenladen. Und abends geht Moritz Bleibtreu dahin und zieht eine Nase mit. Das darf man nicht sagen. Sonst wäre ich angezeigt. Jedenfalls ist das ganz brisant, Frau Meisendrath. Und da sieht man mal wieder, auch das kann Literatur sein. So, das war alles, was ich mir aufgeschrieben habe für heute.
Furchtbar. Nase ziehen, haben Sie gerade gesagt. Ich versuche hier noch was zu retten, ja? Mhm. Also bitte folgen Sie mir. Ja. Nase, Pinocchio.
Haben Sie, ja.
Ist ja jetzt auch wieder die 100. Verfilmung rausgekommen.
Pinocchio.
Und da geht es ja auch um Reisen. Da geht es ja um die Reise, auch um Transformation. Nicht wahr? Es ist ja ein Motiv, das wir in der Literatur und gerade auch so in den Märchenbereichen, ist ein Kunstmärchen, Pinocchio in einer gewissen Art und Weise.
Ja.
Im Märchen gibt's oft geht es ja immer oft um Transformationen, um Identität.
Ja.
Ich war also Pinocchio, nicht der Junge aus dem Holz geschnitzt, der durch eine lange Reise in den Walfisch hinein transformiert, dann wird quasi erlöst. Das ist eine Reise.
Aber warum ist er dann erlöst am Schluss?
Ja, weil er sich gut, weiß ich nicht, weil er sich angestellt.
Weil er endlich mal lügen durfte, nämlich.
Ja.
Und seiner wahren Natur nachgehen durfte, Frau Meisendrath.
Ist das so?
Das ist wirklich so.
Ja, dann.
Weil er macht nämlich ganz lang die Nase und kitzelt den am Gaumen und dann niest er den aus.
Ja, das sehen Sie, dann sehen wir, die Moral der Geschichte ist, Lügen schadet nicht.
Lügen ist gut.
Ja.
Liebe Kinder.
Ich weiß gar nicht, wer das letztens gesagt hat. Irgendwer hat gesagt, man sollte dann einfach den Wal als Fortbewegungsmittel einfach mal sich überlegen, ob das nicht vielleicht eine grundsätzlich gute Idee wäre.
Ja, und?
Ich bin dem offen gegenüber. Ich wollte nur sagen, Fortbewegungsmittel können wir noch uns unterhalten jetzt.
Ja.
Denn das prägt ja auch die Reise. Wenn Sie von A nach B reisen, ist ja der Untersatz, auf dem Sie das tun, oder wenn Sie es auf Füßen tun, dann vielleicht die Sohle, macht ja aus, wie Sie die Welt wahrnehmen auch.
Wie denn?
Naja, wenn Sie laufen, dann haben Sie ja eher eine Froschperspektive, die Sie einnehmen. Ja. Sie gucken quasi von unten nach oben und sehr langsam auf die Landschaft drauf.
Ja.
Und verharren auch mehr, weil Sie ja ab und zu mal Ihre Vesperdose aufmachen.
Ja.
Wohingegen, wenn Sie jetzt mit dem Flugzeug fliegen würden,
ja,
dann haben Sie einen Blick von oben nach unten.
Aha.
Und machen sich quasi die Welt zum Untertan und haben auch quasi schon eine gewisse Hybris.
Ja.
Nicht wahr? Wir kennen alle die Geschichte von...
Ja, genau. Nämlich von Herkules. Er hat die Hühnerbeinchen sich angeklebt an die Arme und ist dann hochgeschwommen. Fischhäute hat er zwischen den
Ja, jedenfalls diese Perspektive, das müssen wir...
Haben wir noch nie drüber geredet.
Nein, noch nie. Über die Hybris. Über die Hybris von
Herkules
Phaeton.
Herkules und Daedalus.
Von Phaeton und dem Sonnenwagen. Zum Beispiel.
Ich kann nicht mehr, Frau Meisendrath, wirklich. Ich kann nicht mehr das Ganze herumwerfen mit irgendwelchen griechische Mythologie, dieser ganze Humanismus nervt mich total. Ich kann nicht mehr, wirklich. Ich bin kaputt.
Und soll ich mich jetzt um Sie kümmern auch noch, in der Sendung oder was? Wie stellen Sie sich das eigentlich hier vor? Wir sind hier im Literaturbetrieb, da kann man nicht einfach sagen, ich kann nicht mehr, dann die Griechen einfach fallen lassen und dann meinen, alles ist gut.
Aber die Griechen sind doch ohne uns auch lang genug zurechtgekommen. 500.000 Jahre oder so, mindestens. Die gibt's ja immer noch, die Griechen. Glauben Sie, das interessiert die, dass wir eine eigene Sendung auf Radio Z haben, Frau Meisendrath? Glauben Sie
aber
das?
Aber was sollen wir denn sonst reden? Unser Kulturschatz ist doch begrenzt. Ich kann doch auch nichts dafür. Ich habe doch auch nur ein Abi.
Wir können über zum Beispiel Kerbeling reden.
Was?
Hans-Joachim Kerbeling.
Kerbing?
Ich bin dann mal weg.
Ach so.
Kerbeling.
Ja, Pilgerreisen, das ist auch ein Stichwort.
Pilger, genau, das ist das
Pilgerreisen,
Thema, was ich gemeint habe.
Das ist ja auch, und auch hier wieder das Thema Transformation und eine liminale Tätigkeit, eine Tätigkeit im Übergang. Nämlich das Reisen ist ja, an sich kann Selbstzweck sein, aber ist ja eigentlich auch ein Übergang von A nach B, oder nicht?
Ja.
Und wir befinden uns, wenn wir reisen, ja irgendwo in dieser Zwischenwelt zwischen Dasein und Zuhause sein. Also hier und Dasein.
Ja.
Wir können auch zum Beispiel, wenn wir PilgerInnen sind, ist das ja auch Arbeit, ist das ja auch wirklich eine Tätigkeit, sich dahin zu bewegen, wo man denn auch hin will.
Ja.
Und dann hoffentlich am Ort der Erlösung oder am Ort der Pilgerreise dann anzukommen und zu sagen, ja, ist hier auch ganz, ist ja ganz
wir hatten gut. Ja nichts. Damals, wir mussten ja alles laufen. Glauben Sie, wir wären früher in Urlaub geflogen? Wir sind erstmal in Urlaub gelaufen.
Ja, und wie war das so?
Wo und wenn wir gelaufen? Dann, wenn wir Frankreich,
von Russland, Riga aus nach Frankreich?
Nach Russland.
Ja. Und wie war es in Russland? Was haben Sie da? Also ist das ein.
Es war schlecht. Es war sehr schlecht zu Fuß. Wir hatten ja auch sehr schlechtes Schuhwerk.
Ja, okay.
Dann sind wir auch das Ganze wieder zurückgelaufen, Frau Meisendrath. Haben wir schon etymologisch irgendwas
erklärt? Nee, aber da fällt noch echt nichts
zum Reisen.
Reisen.
Reisen. Mittelhochdeutsch. Von Ritzen. Ritzin. Althochdeutsch. Von Rätogermanisch. Reson. Heißt so viel wie unterwegs sein. Wir hören noch einen Text. Und zwar nochmal Lyrik. Wir haben diesmal viel Lyrik zugeschickt bekommen.
Ja, es ist ja auch ein lyrisches und poetisches Thema,
ja,
an dem man sich so ein bisschen elegisch laben kann.
Elegisch laben?
Das war jetzt nur so eine Idee von mir.
Ich höre irgendwie Schlaben raus. Wir haben auch eine Autorenlesung zugeschickt bekommen von Dani L. Ürig. Und das hören wir uns jetzt kurz an. Bitteschön.
Die letzten Jahre stecken noch in meinem Körper. Wie Pfeile ragen sie heraus. Vorne Federn, hinten Spitze. Und die Angst tropft nach wie vor aus mir in kleinen Bächen. Tränkt das Holz, trocknet, ohne zu verschwinden. Rote Spuren liegen da und ich sag, Angst haben kann ich auch hier, da muss ich nicht ans Meer. Aber sie hat recht, ängstlich am Meer ist immer noch am Meer.
Deutschland, die Deutsche, die deutschen Bürger.
Kann ich Ihnen helfen?
Entschuldigung, sind ja Weltmeister im Reisen. Ganz vorne
ist
dabei.
Ist das so?
Das ist so. 65% aller Deutschen machen laut Angaben der BAT Stiftung für Zukunftsfragen 2007.
Wie heißt die Stiftung?
BAT, BAT.
Das heißt, das nennt man Beate, nicht BAT.
Laut der BAT Stiftung für Zukunftsfragen.
Ist die Glückliche auf Lateinisch. Beata.
Beatus. 2007 für mindestens 5 Tage Urlaub, trotz Klimadebatte und Anstieg der Spritpreise. Deutschlands 17. Bundesland, die Baleareninsel Mallorca, muss jährlich mit 10 Millionen Touristen klarkommen. 3,5 Millionen sind Deutsche. Die Sorge der Einheimischen wächst. Im vergangenen Jahr zogen 50.000 Mallorquiner durch die Altstadt von Palma, um gegen den Massenansturm zu protestieren. Herr Eisenbart, wir Deutschen machen ganz schön viel kaputt auf der Welt, allgemein gesprochen.
Was denn zum Beispiel?
Mallorca.
Stimmt. Noch was? Noch eine qualifizierte Bemerkung von Ihnen zum deutschen
Urlaubs. Lesen Sie mal ein bisschen mehr auf Wikipedia, da werden Sie schlau. Herr Eisenbart, ich wollte nur sagen, der Tourismus an sich.
Wo haben Sie diesen Text her eigentlich mit dem 17. Bundesland?
Den habe ich auch von Deutschland von Kultur.
Ah ja. Ja, da wollten wir eigentlich auch gerne mal.
Ja, aber jetzt lassen Sie uns noch mal ein bisschen, wir müssen ein bisschen, ich wollte noch mal kurz zur Geschichte des Reisens, aber ich wollte nur sagen, wir Deutschen sind ja die Reisen gehen und weniger die Reisende empfangen. Das können wir ja schon mal festhalten. Und es ist ja auch in unserer Kultur, spiegelt sich das ja auch wieder, nicht wahr? Dieses Nachgucken, in die Welt, in den Orient reingucken, sozusagen,
ja,
als sich Erschließenden.
Ja.
Und nicht so sehr in die andere Richtung gehend.
Aber schon auch urteilen. Auch
ja,
schon,
urteilen schon gerne sagen, mal.
Naja.
Schön hier oder auch nicht schön hier.
Ja, genau.
Die Straßen sind so scheiße, man hätte mal eine ordentliche Autobahn bauen können oder
bei
sowas.
Uns kommt der Bus pünktlich, zum Beispiel. Da macht man auch viel kaputt.
Ja.
Da machen die Deutschen viel kaputt an der Moral.
Genau.
Sag ich mal. Da kommt dann einer vorbei, der eigentlich Busfahrer ist und der denkt sich dann, stimmt eigentlich. Und geht dann mit einem schlechten Gefühl nach Hause.
Genau. Und was denken Sie, ist das beliebteste Reiseziel der Welt, wenn man nach Touristenzahlen geht? Also welche Region der Welt, ganz allgemein gesprochen?
Wuppertal.
Ja, ich wollte über die Geschichte des Reisens reden.
Ja.
Und zwar im Mittelalter anfangen. Also natürlich waren früher...
Stimmt es, Wuppertal?
Na ja, klar.
Das habe ich gleich gewusst, Frau. Sie haben sich gar nicht vorgestellt, wie heißen Sie eigentlich?
Unikat.
Ich habe das gleich gewusst, Frau Unikat. Wie, Monika Unikat?
Katja.
Katja Unikat. Freut mich wirklich sehr. Sie machen das auch sehr gut.
Ich habe, ja.
Danke.
Ich habe mal ein à la carte kennengelernt.
À la carte?
À la. Franzose.
À la carte? Sie wollten über die Geschichte des Reisens reden.
Ich wollte über das Reisen an solches, also zuerst natürlich, man hat immer gereist, weil wenn wir Reisen definieren als Fortbewegung, dann ist das klar, das gehört dazu. Das
man ist hat ja, immer gereist oder ist immer gereist?
Man ist immer gereist. Man ist von nomadisch gereist, um irgendwie sich Essensquellen zu erschließen. Man ist gereist zum Krieg.
Wissen Sie, was das für mich ist?
Was?
Wirtschaftstourismus. Wenn so frühe menschliche Zivilisationsstämme woanders hingehen, weil da zum Beispiel das Büffelfleisch besser schmeckt,
ja.
Ist für mich Wirtschaftstourismus.
Sehr gut, Herr Eisenbart, sehr gut. Sehr scharf, scharfzüngig auch.
Ja, weil die zahlen nichts in das System ein. Im Alt-Trias.
Ja.
Oder
Kleidung,
finde ich.
Ja.
Man also, muss auch mal das sagen dürfen.
Herr Eisenbart, jetzt hören Sie mir doch...
Ja.
Sie hatten jetzt die nomadischen Stämme.
Kann nicht mehr.
Und dann war natürlich Reisen zuerst auch immer nur Notwendigkeit. Also zum Beispiel in den Krieg reisen war zum Beispiel eine wichtige Reiseart.
Ja.
Nicht wahr?
Sag ich ja.
Genau.
In den Russland.
Oder eben Händler, die quasi von Landstrich zu Landstrich ihre Waren feilgeboten haben, die mussten auch viel reisen. Aber das war natürlich Mittel zum Zweck. Das war nicht Reisen der Erbauung wegen, das war kein Tourismus, sondern das war simples Fortbewegen, um seinen Beruf ausführen zu können. Nicht
wahr? Oder Postbeamte.
Jetzt kommen wir nämlich, ich wollte gerade ins Mittelalter gucken, weil sich nämlich dann diese Postkutschen als öffentliche Fortbewegungsmittel fungiert haben.
Ja.
Und quasi auch das vorweggenommen haben, was wir heute in zum Beispiel Bus versus Bahn versus erste versus zweite Klasse kennen, Herr Eisenbart.
Ja.
Denn es gab auch bei den Postkutschen damals verschiedene Möglichkeiten, eine Reise zu buchen.
Ja, stimmt.
Zum Beispiel konnten sie auf den regulären Strecken...
Die einen mussten oben auf der Kutsche sitzen.
Ja.
Hinter dem Kutscher und immer seine dreckigen Witze sich anhören.
Also es geht ums 15. Jahrhundert, da sehen Sie, das ist nach dem Mittelalter, geht es los mit diesen Postkutschen. Man kann auch das Mittelalter so definieren, die Zeit, wo es noch keine Postkutschen gab, funktioniert wunderbar. Gut. Probieren Sie es mal aus.
Zum Beispiel die Zeit, wo es noch keine Postkutschen gab, das ist immer Mittelalter.
Ja.
Zum Beispiel 1800 vor Christus ist Mittelalter für mich. Gab es da schon Postkutschen? Ich glaube nicht.
So, hier, also es gab festgelegte Strecken, auf der die Postkutsche hin und her chauffiert und man konnte sich quasi hinein befördern lassen und das war relativ erschwinglich auch und es gab dann einen Klassenunterschied, denn man konnte auch eine Kutsche buchen dann und dann quasi den Weg selber vorgeben, wodurch man dann natürlich angenehmer ans Ziel kommt. Und da haben wir schon so die auch einen wichtigen Aspekt, den ich hier auf den Tisch brettern möchte, mitgeliefert, nämlich so diese Klassendiskrepanz und auch diese Implikationen, die der Klassenunterschied dem Reisen mitgibt, nicht wahr?
Ja.
Denn Individualreisen
versus
All-Inclusive versus wo reist wer hin und wer kann sich was leisten und wie luxuriös ist es? Es ist ja auch ein Prestigeobjekt, eine Reise.
Ja.
Wenn die sagen, ich war auf Ägypten, auf der Pyramide oben im Pool. Wissen die wenigsten, ist oben Pool eingebaut.
Das ist so eine Poolbar. Ja. Oben in Gizeh-Pyramide auf der mittelgroßen
ist dann,
oben
Poolbar. Dann sind dann so, sagen wir mal, gut bestückte, gut, also reiche Menschen, die sagen dann, ich bin hier auf die Pyramide gestiegen.
Bestallt, meinen sie. Gut bestallt.
Gut bestallt. Haben sich dann, und dann haben sich, lagen die aber 2 Wochen in der Poolbar oben auf der Pyramide, haben sich dieses Land überhaupt nicht angeguckt, haben sich, interessieren sich gar nicht, aber sie können halt erzählen, wie toll das da ist.
Wissen Sie, was das für mich ist?
Was?
Das ist für mich Wirtschafts-, nee. Das ist für mich schlimmer als Abfall.
Okay. Also jedenfalls, es gibt Klassenunterschiede und es gibt auch andere Kritikpunkte, die man durchaus am Reisen, nämlich Reisen.
Ja.
Wird ja immer damit gerechtfertigt, dass es bildet. Nicht wahr?
Ja.
Also, wenn Sie jetzt in Ihrem Rotaria-Club zum Beispiel sagen, ich war jetzt in...
Ich bin schon seit 95 nicht mehr im Rotaria-Club.
Wieso?
Sag ich nicht.
Also, aber stellen Sie vor, Sie wären 94 im Rotaria. Diese
Schweine.
Sie sind im Rotaria-Club und wollen angeben mit Ihrer Reise nach...
Ich würde da gar nicht angeben, weil ich da gar nicht mehr rein will.
Aber Sie sind 1993 jetzt gerade in Gedanken.
Ja.
Da waren Sie ja noch drin, offenbar.
So, ja.
Und jedenfalls, also es ist ein Prestigeobjekt, mit dem man angeben kann. Man kann dann auch sagen, ich habe jetzt meinen Horizont erweitert. Auch da steckt ja die Reise schon im Wort drin. Ich war Horizont erweitern.
Ja.
Bedeutet, dass man über den Horizont hinaus reist quasi. Ja. Also mehr sieht, als was da hinterm Hügel verschwindet, wenn das Schiff dann und man die Erdkrümmung. Und dann... sind wir ja ganz schnell dabei, müssen wir mal ein bisschen verhandeln, ob Reisenden überhaupt bilden tut. Denn ich habe hier zum Beispiel einen Soziologen, der argumentiert, dass Touristendestinationen ein Effekt entsteht, bei der es eine Vor-, eine Hauptbühne und einen hinter der Bühne gibt in den Arealen, die von Touristen besucht werden.
Ja.
Weil es eben den ansässigen Locals, wie das die BackpackerInnen so nennen, den Locals nämlich dann auch irgendwann zu viel wird, immer angestarrt zu werden von den internationalen Gästen. Mhm. Und dann wird quasi dann schaffen sich automatisch diese Locals Räume, die geschützt sind vor diesen Touristen, damit sie ihr normales Leben ungestört leben können.
So Pappattrappe.
Und vorne ist die Pappattrappe. Vorne wird quasi etwas inszeniert, weil die Touristen ja trotzdem kommen sollen und ihre, weiß ich nicht, die, weiß ich, was man da, Cake Pops kaufen oder sowas. Und auch das Angebot, also wenn Sie zum Beispiel einen toskanischen Markt besuchen.
Die haben wir auch in Bhutan, haben wir die auch gegessen, die Cake Pops. Waren sehr gut. Die sahen aber anders aus als in Deutschland. Waren so mit Kamelköpfen dargestellt, ein bisschen wie Kamel, was hinten beim Kamel auch rauskommt. So ähnlich sahen die aus. Waren aber sehr lecker gewesen.
Ja, jedenfalls sind Sie da sind Sie dieser Frontstage aufgesessen. Denn stellen Sie sich mal vor, hier in Nürnberg, Sie wohnen, wo wohnen Sie nochmal?
In Nürnberg.
Ja, aber wo genau?
Ich wohne in Nürnberg.
Okay, Sie wohnen in Nürnberg, ich weiß nicht, Sie wohnen, angenommen, Sie wohnen im Burggraben. Angenommen, Sie wohnen im Burggraben und da kommen die ganze Zeit, den ganzen Tag kommen Touristen vorbei. Und auch Touristinnen. Beides. Kommen alles immer vorbei.
Das ist ja schrecklich.
Und Sie wollen eigentlich nur in Ruhe Ihre Gurken anpflanzen oder sowas?
Ich will nur meine 3 im Weckler essen.
Genau.
Und mit meinem Frankenrechen mein Auto putzen. Das will ja ich.
Und was machen Sie natürlich? Sie schützen Ihre Privatsphäre und das eigentliche Leben. Das kriegen die TouristInnen dann gar nicht mehr mit, sondern sie kriegen dann mit, wie sie zum Beispiel vorne, Lebkuchen verkaufen.
Wir waren,
und das, ja?
Ja, wir waren letzten Sommer in Mont-Saint-Michel. Sagt Ihnen das was, Mont-Saint-Michel?
Habe ich schon mal.
Das war ganz schrecklich. Da musste man hinten im Hintergarten von den Leuten rumlaufen.
Ach, wieso das denn?
Weiß ich auch nicht. Das war schrecklich. Waren Sie da auch schon mal? Frau Unikat?
Ja.
Erklären Sie mal, wie das war.
Schön.
Wir hören einen Text, und zwar von einer Kollegin von uns. Sie ist von der Redaktion Spätzünder und hat uns eine Auswahl von Texten geschickt, von denen wir jetzt einen hören möchten. Das ist der lange Text, Frau Unikat. Das ist der lange Text... Ja.
Abgefahren. So bescheiden, wie Freddie von Queen einst im Lied Bicycle Race schrieb: Ich möchte nicht der Präsident der Vereinigten Staaten werden, sondern nur mein Rad besteigen. Sogleich erging es mir. Kein Geld der Welt, kein Mann oder Traumjob hätten mich länger im schönen Frankenland halten können. Zwar habe ich mich gerade erst wieder frisch von ihm einsaugen lassen, doch reichte es mir auch schon wieder. Ich kam von einer 8-monatigen Reise zurück, einmal um den Globus. Als junge, neugierige, aber klar auch naive Frau war ich offen gegenüber den Gefahren, die die Welt so birgt. Ganz klassisch, mit dem Rucksack auf dem Rücken geschnallt, machte ich mich damals von der Provinz, ich rede hier von meiner Heimatstadt Weißenburg, unter anderem auf nach Asien, Australien und in die USA. Mit Bus, Bahn und ja, ich muss gestehen, natürlich auch mit dem Flugzeug. Die gesammelten Eindrücke prägten mich so stark, sodass die Rückkehr nach Deutschland einschneidender wurde, als ich mir das vorgestellt hatte. Selbst der Umzug nach Nürnberg, der wenigstens eine weitere Veränderung darstellen sollte, konnte mich nicht von der Tristesse bewahren. Das Wetter, die zurückgezogenen, wortkargen Franken, die zwar vertraute, aber dennoch harte deutsche Sprache, all das verschlang mich förmlich. Doch ich ahnte bereits, nein, ich wusste es, alles Glück steckt im Wandel. Also auf zu neuen Abenteuern. Das Verlangen, wieder auszubrechen, wurde unaufhaltsam. Der Drang, ungebunden und, wie man doch so schön sagt, frei zu sein, die Sehnsucht, meine Sucht nach mehr, wurde täglich größer. Ich wollte nur eines, wieder raus. Nicht irgendwo hin, nein, mein Ziel war gesetzt. Porto. Wortwörtlich, Hafen. Das sollte es diesmal sein. Porto an der Küste des kalten Atlantiks, Surferparadies am Ende Europas. Ja, so stellte ich es mir vor. Braungebrannte Wassersportler, den Wind um die Nase wehen lassen, schweren, dunkelroten Wein an lauen Sommerabenden genießen, der Sprache lauschen. Ich wollte das Leben dort einatmen. Das alles sollte auch erreicht werden, mit wenig Geld und viel Körpereinsatz. Ein Auto hatte ich keines. Fliegen behagte mir lange nicht mehr und öffentlichen Verkehrsmittel, die wollte ich nicht nutzen. Zum Laufen war ich schlicht zu ungeduldig. Klar, da blieb nur eines: strampeln, in die Pedale steigen, bis die Oberschenkel schreien. Und das taten sie, und zwar bei Zeiten. Kein Wunder bei dem Gestell. Die bunten Sticker aus vergangenen Tagen verliehen dem Radrahmen etwas Punkiges. Die angerostete Kette und die stockende Gangschaltung wahrscheinlich auch. Gut, mag sein, doch keine Zeit zum Überlegen. Das wird schon. Auf geht's, los geht's. Herkules lässt sich auch in Frankreich richtig und der Sommer wartet nicht. War ich zu sturköpfig? War ich zu eigensinnig, egoistisch oder gar größenwahnsinnig? Diese Gedanken gingen mir oft durch den Kopf beim Abschied von vertrauten Menschen. Doch wie ich bereits erfahren hatte, Schranken baut man sich selbst. Sie beginnen im Kopf. Sie zu sprengen ist ein Akt in unzähligen Teilen. Und so traute ich mich abermals, die vielen Hindernisse inner und außerhalb meiner selbst zu überschreiten. Mal zaghaft, mal mutig, egal, ich tat es. Trotzdem es in Europa keine Grenzen mehr gibt, war es dennoch stets aufregend zu wissen, in ein anderes Land wortwörtlich einzutreten. Die erste Zone, die ich gepäckbeladen überfahren hatte, war die deutsch-schweizerische. Spätestens die Lebensmittelpreise verrieten mir, dass in der Schweiz ein anderes Lüftchen weht. Durch meine Arbeit in der Heilerziehungspflege und zugegebenermaßen auch durch meinen recht einfachen und sparsamen Lebensstil hatte ich doch in Deutschland einige Euros für die kommenden Monate beiseite gelegt. Gemeinsames Kochen und anschließendes Essen spart nicht nur Geld und Ressourcen, sondern Menschen auch verbindet, war das immer wieder ein willkommener Eisbrecher, egal in welchem Land. Beim Schnippeln, Brutzeln und Schmatzen entdeckte ich Vorlieben und Gemeinsamkeiten, gut, manchmal auch nicht. Der Besuch eines Wagenplatzes in Basel, einem Ort, an dem Menschen unkonventionell in Bauwägen, Caravans oder ähnlichen mobilen Unterkünften lebten, hat mich nicht nur deshalb nachhaltig geprägt. Zwar sind Nudeln mit Tomatensoße aus der Dose einladend für Radsportler, doch waren sie nicht der einzige Grund, warum ich mit Josef und Esther, die ursprünglich aus Litauen kommen, heute noch Kontakt halte. Die unkomplizierte und gastfreundliche Art und ihre Anteilnahme sowie Begeisterung an der Tour ließen mich sofort ins Herz schließen. Für einige Tage fand ich auf dem doch ziemlich grauen Fleckchen Erde zwischen Holzpaletten und ausgedienten Metallgestellen Ruhe. Genug Ruhe, um ein Buch zu lesen, ausreichend Ruhe, um im Schlafbauwagen mit riesigen Fenster die Sterne bewundern zu können und meinen belasteten Körper durch vermehrten Schlaf zu stärken. Na, und der Geruch des verbrannten Schokoladenkuchens, den Esther zum Nachtisch zaubern wollte, der steigt mir jetzt noch in die Nase. Geschmeckt hat er trotzdem, denn Liebe geht durch den Magen. Da spielt der Schweizer Lebensmittelpreis auch keine Rolle mehr. Die Zeit in Frankreich war atemberaubend. Einen Monat lang spürte ich die angenehme Hitze der sanften Sonne auf meiner spanischen Herkunft anmutenden Haut. Oktober, ein Monat nach der Abreise, ein besserer Zeitpunkt zum Radeln kann auch kaum gewählt werden. Besonders war nun, ich war das erste Mal allein unterwegs. Die beiden Jungs, die mich bis dahin begleiteten, hatten sich aus unterschiedlichen Gründen verabschiedet. Ich genoss die Einsamkeit. Nach der Trennung von meinen Kumpanen schlief ich nun statt im Plastik unterm Himmelszelt. Ganz im Vertrauen, nicht von Tieren angeknabbert oder von Nachteulen verjagt zu werden. Warum nicht? Ein schöner Tausch. Doch um den Kontakt zu inspirierenden und hilfsbereiten Menschen kam ich nicht drumrum. Oft wurde ich eingeladen zu Reis mit gegrilltem Gemüse, Käse und Brot. Mir wurden ausrangierte Jeanshosen geschenkt und nicht zu wenig war die ein oder andere Party oder Studentenfete drin. Ich freute mich über das Angebot einer herrlichen Dusche, noch mehr über den Genuss eines Bades. Einmal gab es eine Tangostunde gratis. Das war neu für mich. Argentinische Klänge im Süden Frankreichs. Doch wo das eine endet, wird was Neues beginnen. Dementsprechend stolz war ich, als ich endlich das marineblaue España-Schild mit den 12 gelben Sternen auf dem Hügel Kataloniens abfotografierte. Phare du Cap Sever. Ein Bild, für das ich keine Kamera gebraucht hätte. Es hat sich auch so in mein Gedächtnis eingebrannt. Die Wochen an der Küste, die ich größtenteils mit zwei Freundinnen aus Deutschland dort verbrachte, waren wiederum für sich sehr lebendig. Diesmal machte ich die Erfahrung, mit zwei Frauen in einem Zelt zu schlafen. Ich genoss es, unser gemeinsames Frühstück jeden Morgen zu zelebrieren, was hieß, Haferbrei mit Obst zuzubereiten und unsere Musik aus der Boombox abzuspielen, während vor uns die Sonne ihr schüchternes Gesicht zu zeigen begann. Das Rauschen des Meeres in der Nacht streichelt noch immer meine Ohren. angenehmer als das Schnarchen unter der Plane. Und ja, auch die Gefährtinnen, ungewaschen, können riechen. Ich war sicher, nicht nur der Geruch, doch Hunger, Hitze und Anstrengung machten mir irgendwann doch zu schaffen. Ich war mürbe geworden, nicht mehr trittsicher genug, ausgelaugt, mehr als ich mir eingestehen wollte. Die tägliche Suche nach einem Schlafplatz, die Pflege des Körpers, oft öffentlich unter der Stranddusche, die Auseinandersetzung mit und in einer anderen Sprache erschöpfte mich auf Dauer, zwang mich in die geschundenen Knie. Bitter, war ich doch so euphorisch gestartet, hatte ich doch so viel Energie und Beistand während all der Zeit mitbekommen. Doch es half nichts. Wehmütig ließ ich meinen treuen Begleiter letztendlich in Valencia stehen. Nach 2000 Kilometer war Schluss. Halt, nicht ganz. Ob ich doch noch einen Weg nach Porto gefunden habe oder ob ich kleinlaut zurück nach Nürnberg gereist bin, das steht auf einem anderen Blatt. Und trotzdem weiß ich nun, ich möchte mein Fahrrad besteigen, ich möchte damit fahren, wohin ich will. Grenzen überschreiten, ich kann mir vorstellen, was Freddy damit meinte.
Oh, das ist aber nicht ja, gestimmt.
Das ist alles andere als gestimmt, Herr Eisenbart.
Nee, wirklich nicht.
Gitarre klingt ja schlimmer als Sie.
Vielen Dank fürs Lesen.
Gerne.
Und vielen Dank nochmal an Jeanette Hecker aus der schönen Redaktion Spätzünder, die wir hiermit freundlich grüßen.
Und pardon, falls ich mich verlesen habe.
Das haben wir rausgeschnitten, Frau
Unikat.
Ist das ein Lick oder ist das ein Lick, Herr Eisenbart? Klingt schon wie so ein französischer Film. Das
klingt wunderschön.
Wie so ziemlich beste Freunde oder so. So französische Filme machen ja dann immer so Loops.
Ja, die dann, aber auch
dann kommt Michael Klavier, aus Lönneberger kommt so ein Loop von so einem halbwegs nicht störenden Piano-Riff.
Ja.
Und es wird dann einfach endlos abgespielt.
Stimmt.
Und dann wird es ein bisschen variiert drüber und dann finden die Leute das so herzlich.
Herzlich.
So,
zum Beispiel, das Leben ist ein langer, ruhiger Fluss.
Zum Beispiel.
Unsere Filmempfehlung am Sonntag.
Dann fangen Sie doch an.
Ja, aber für wen singen wir
singen
denn überhaupt?
Für
Klaus Teuber?
Warten Sie. Ja, tatsächlich. Ja, Sie sind ja ein Genie.
Ich hab's wieder gewusst, Frau Unikat. Ich hab's wieder gewusst.
Schön.
Woher wussten Sie das?
Habe ich mir fast gedacht.
Ach, haben Sie meine
Weil Sie so ein, ich denke, weil Sie so ein Brettspielprofi sind.
Oktagone liegen auf dem Tisch, Holz, Stein und Straßen liegen auf dem Tisch. Wenn ich von der Goldmine zum Steinbruch will, ist das eine Reise. Ich würfel. Oh yeah, eine 6. Endlich einmal Glück im Leben. Jetzt krieg ich Gold. lege noch eine Platte auf den Tisch. Ich zieh noch eine Platte auf. Aus Pappe. Ach, ist das Leben schön. Lass sie mich doch.
Sie müssen das Lied schon irgendwie auch...
Ja, ich kann nicht gleichzeitig singen und...
Das stimmt.
Okay, also Encore. Die Straße liegt in Rot, mein Gegner, der hat Grün. Manchmal ist das Leben so schön einfach geordnet in Oktagons. Wir sind alle Grundbesitzer, wir sind alle Lehnsherren und Damen. Wir machen uns das Land zu eigen und dann baue ich noch eine Straße. Und die Leute finden's toll, denn jetzt können sie das Holz transportieren. Wir sind Siedler von Katan, wir haben es uns angetan. Jetzt hau ich die grünen Straßen weg und leg noch eine Platte hin aus Pappe. Kleine Welt aus Pappe. Das hat was Poetisches, oder? Kleine Welt aus Pappe.
Ja, wunderschön.
Wollen wir das vielleicht als Kehrvers?
Ja, sehr gerne.
Kleine. Eins, zwei, eins, zwei. Kleine Welt aus Pappe. Kleine Welt aus Pappe, kleine Welt aus Pappe, kleine Welt aus Pappe, grün und blau,
kleine Welt aus Pappe,
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 kleine Welt zusammengewürfelt,
kleine Welt
zusammengelegt.
Aus Pappe,
kleine Welt aus Pappe.
So, das war das Lied für Klaus Teuber übrigens. Ich habe den Namen gar nicht genannt.
Mit Reprise am Schluss nochmal.
Ja, weil es sie zu viele Zugaberufe gab.
Ja, vielleicht. Sie haben angerufen und die meisten haben unter der Nummer angerufen 4500666. Das bedeutet Zugabe. Frau Meisendraht.
Encore.
Ja, wissen Sie, was jetzt kommt?
Nein.
Ich wollte Ihnen gratulieren.
Ach so. Zu?
Ja, zu 5 Jahre Eisenbad und Meisenbad.
Ach, na sowas.
Ich habe Ihnen auch ein Geschenk.
Oh nein!
Gebracht. Hier, bitteschön. Oh, ist schwer. Ja. Vorsicht.
Soll ich den jetzt aufmachen? Das ist ja.
Es sind meine Lieblingssteine drin. Während Sie auspacken, können wir so lange einen Text hören und zwar von.
Das ist ja wie, als hätten wir 5-jähriges Jubiläum.
Das stimmt. Von NetGPT, eine Zusammenarbeit mit ChatGPT und NetF Mikowski. Es ist immer schwierig, mit diesen verschiedenen Synonymen, Pseudonymen zu arbeiten. Aber hier
es ist wichtig für die Identität, Herr Eisenbart.
Das stimmt.
Ich habe heute erst mit einem Künstler geredet.
Das ist auch eine Reise. War
auf einer Veranstaltung.
Ja.
Der hat gemeint, er hat immer Pseudonyme.
Ja.
aber die werden nicht angenommen von den GaleristInnen, weil die rückständig sind.
Ja.
Und dass es eigentlich eine Unverschämtheit ist, dass man sich seinen Namen nicht selber aussuchen darf.
Das stimmt.
Und dass die Leute dann immer den echten, in Klammern, echten Namen gerne haben und man aber halt dann sagen muss, ja, das ist mein echter Name.
Das ist unverschämt.
So, aber das nur am Rande, weil Sie es jetzt wieder nicht ernst nehmen hier, ja, das Thema, aber vielleicht will Herr Nett
nee, Entschuldigung,
Tischbein,
ich nehme das sehr ernst. Ja. Ich habe nur gerade keinen Bildschirm, weil das hier, wir arbeiten hier auf Sparflamme, kein Cent für Putin. So, bitteschön.
Ich bin schon aufgeregt, von meiner letzten Reise zu erzählen. Also ich war auf einer Insel, die so abgelegen war, dass ich mich gefragt habe, ob ich überhaupt noch auf der Karte war. Aber bevor ich weiter erzähle, sollte ich erwähnen, dass ich ein großer Fan von Feuerzangenbowle bin. Ich denke, es ist das perfekte Getränk für kalte Nächte und es bringt einen in die richtige Stimmung für die Feiertage. Also während meines Aufenthalts auf der Insel habe ich beschlossen, den örtlichen Wintermarkt zu besuchen und schaute mich nach Feuerzangenbowle um. Ich fand einen Stand, der das Getränk anbot und bestellte mir sofort eine Tasse. Ich muss zugeben, dass ich anfangs ein wenig skeptisch war, da ich nicht sicher war, ob die Inselbewohner die Kunst der Feuerzangenbowle wirklich beherrschen. Aber ich wurde nicht enttäuscht. Es war die beste Feuerzangenbowle, die ich je getrunken hatte. Ich trank eine Tasse nach der anderen und vergaß dabei vollkommen die Zeit. Plötzlich erinnerte ich mich daran, dass ich noch ein Flugzeug erreichen musste, um meine Rückreise anzutreten. Also rannte ich zum Flughafen. Ich hatte das Gefühl, dass ich den Flug fast verpasst hätte, aber ich schaffte es in letzter Minute. Als ich im Flugzeug saß, wurde mir jedoch plötzlich schlecht. Ich konnte nur an die Feuerzangenbowle denken und wie viele Tassen ich getrunken hatte. Ich war so krank, dass ich mich fast übergeben hätte. Es war der schlimmste Flug meines Lebens. Ich war so erleichtert, als sie endlich wieder auf dem Boden landete. Seitdem trinke ich Feuerzangenbowle nur noch in Maßen und habe sogar beschlossen, eine Liste von Do's und Don'ts für meine zukünftigen Reisen zu erstellen, um solche peinlichen Zwischenfälle zu vermeiden.
Vielen Dank an NetGPT, ja, für diesen sehr guten Text.
Aber es ist wichtig, den Namen richtig nach Hause zu hämmern.
Ja, jetzt geht mein Bildschirm auch wieder. Haben Sie hier ausgepackt?
Ja, ich mache jetzt symbolisch nochmal auf.
Sie machen Unboxing live in der Sendung.
Ah, oh, das ist eine marmorierte Schatulle. Oh, Herr Eisenbart, was machen Sie denn? Was haben Sie denn da wieder?
Das für Sie, weil ich weiß, dass Sie
ein
so Hackbrett. Gerne, weil Sie so gerne in die Ferne schweifen, gucken. Ich habe Sie leider nicht mehr stimmen können.
So, und dann denken Sie, wie heißt es, der dritte Mann oder so, wenn das hier...
Ja. Ich habe das gleich gewusst, dass Sie das können.
Wir brauchen gar keinen Schumpan mehr.
Stimmt. Gefällt's Ihnen?
Nein.
Na. Wie finden Sie es bis jetzt?
Besser als Chopin.
Aha. Da höre ich ein bisschen Kritik raus.
Aber besser.
Ja, vielen Dank, Herr Eisenbart.
Bitteschön.
Ich freue mich sehr.
Und was habe ich bekommen? Haben Sie für mich auch? Haben Sie auch an Ihren alten Hartmut Eisi gedacht?
Ich muss mal schauen, was ich in meiner Wohnung habe, das ich nicht von Ihnen geschenkt bekommen habe. Dann könnte ich Ihnen vielleicht was mitbringen. Ich habe zum Beispiel einen Schneideplotter, den ich nicht mehr brauche. Können Sie damit was anfangen?
Perfekt. Ich freue mich sehr, Frau Meisendrath.
Sehr gut.
Ich habe auch jetzt direkt in der Sendung hier das Paket. Ich packe es aus und es ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Vielen Dank, Frau Meisendrath. Ich freue mich sehr.
Kann aber keine SVG-Dateien.
Jetzt habe ich die zwei Sachen, die ich immer wollte. Eine eigene Sendung bei Radio Z und einen Schneideplotter. Ohne SVG. Das ist wirklich, das ist für mich der wahre, das ist wie Weihnachten.
Was ist das?
Na, schauen Sie doch mal genau hin.
Ja?
Hier kommen die Daten rein. Hier hinten passiert auch was. Genau.
Und jetzt, ja. Also es ist ein Schneidegerät. Das kann präzise schneiden.
Was?
Alles. Eigentlich alles, was platt ist.
Papier.
Zum Beispiel. Oder auch Acryl. Oder auch Flundern.
Meinen Durstlöscher.
Der ist nicht platt.
Es gibt auch andere.
Wenn ich den platt mache.
Ja, dann schon.
Es gibt auch andere Getränke.
Entschuldigung.
Oder Fingernagel. Geht das auch? Kann der auch Fingernagel
durchschneiden? Ja, aber dazu brauchen Sie SVG. Ich wollte kurz wegen Durchschneiden, ist mir vorhin nach einer Metapher zum Reisen. Weil wir wollen ja über das Reisen reden. Ist ja auch Durchschneiden eigentlich, Herr Eisenbart. Nehmen Sie den Brenner.
Ja.
Der schneidet ja durch die Alpen durch.
Ja.
Und ist von Touristen benutzt.
Ja.
Und es ist quasi eine...
Ich dachte, Sie meinen den CD-Brenner, weil der hat ja einen Laser und ein Laser kann auch schneiden. Frau Meisendart, haben Sie da jemals drüber nachgedacht?
Nein, aber ich wollte kurz zum Reisen, was ist Reisen? Nicht wahr? Touristenscharen schneiden quasi durch die Landschaft und es ist nicht mehr danach, wie es davor war.
Ja.
Wissen Sie, weil Tourismus bedeutet, Reisen bedeutet immer, wie ich schon gesagt habe, erschließen.
Ja.
In der Renaissance zum Beispiel, im England der Renaissance oder in der Aufklärung, sind ja sogenannte Grand Tours berühmt geworden. Da haben wir schon mal drüber geredet im Zusammenhang mit Sport.
Was ist das?
Das sind Bildungsreisen für junge, adlige Engländer.
Ah, wie hier im Sender, ne? Reisegruppe Glavion.
Ja, genau. Die wurden quasi früher nach Italien geschickt von ihren Eltern, um was zu lernen. Und wie das Stereotyp des Engländers, der irgendwo hinfährt, um Urlaub zu machen, das kennen Sie ja, dass dann eigentlich nur getrunken wird, nicht wahr?
Ja.
Es wurde als Bildungsreise verkauft,
aber
eigentlich waren es dann doch nur junge Sports, die sich einen faulen Lenz gemacht haben, um das mal...
Unerhört. Das ist wie Abi-Reise.
Und es war nicht so, dass man wie Goethe oder so gesagt hat, ich fahre jetzt nach Italien, um hier irgendwie Kunst anzuschauen oder sowas, sondern da ging es eigentlich nur um sehr konkrete Dinge, wie zum Beispiel Staatsformen sich anzuschauen, die auf dem Weg liegen. Und, weil ich zum Einschneiden gerade kommen wollte, diese Menschen haben sich dann auch nicht entblödet, einfach in fremde Häuser einfach reinzugehen und sich das anzuschauen, weil sie sich so so überlegen gefühlt haben, dass ihnen quasi das alles auf dem Weg...
Sind Sie in England eigentlich noch manchmal?
Manchmal zu Besuch,
weil Sie jetzt dieses Wort verwendet haben.
Ja, ich habe mir eine Recherche...
Manchmal fällt es Ihnen schwer,
es ist,
Deutsch zu reden, ne?
Naja, wenn man das auf Englisch, wenn man das nur auf Englisch liest, dann kommen halt diese Wörter zuerst im Kopf. Ich wollte auf jeden Fall sagen... Aneignung ist das Thema beim Reisen ganz oft. Ich habe jetzt eben diese Grand Tours als erste Bildungsreise,
die
aufgekommen ist. Und eben im Zusammenhang mit der Aufklärung, wo man denkt, humanistische Werte und so. Nein, das Zueignen des Landes, das man durchquert, ist ein basaler Bestandteil des Reisens selber.
Ja.
Und das ging dann auch weiter, nicht wahr? Wenn Sie weiterdenken in der Romantik, dann wurde dann auf einmal so der...
Ja, wirklich.
Oder auch Reisen ist ja nicht nur Tourismus, Reisen ist ja auch zum Beispiel sowas wie Kreuzzüge.
Ja.
Große Reisen von vielen Leuten, die in eine Richtung sich bewegen, das endet meistens in der Tragödie, könnte man sagen.
Ja.
Wollte ich nur sagen. Und es geht halt um...
Zum Beispiel Triangle of Sadness. Haben Sie gesehen? Triangle heißt so viel wie Dreieck.
Ja.
Der Traurigkeit.
Ja.
Von Ruben Östlund.
Ja.
Haben Sie gesehen?
Nicht gesehen, aber ich habe...
Wo die mit dem Schiff
ich
waren?
Ich habe den Trailer, gesehen.
Ja.
Ja.
Und wie war der für Sie?
Ja, hübsch.
Wo die auf dem Schiff sind und dann kommen sie in einen Sturm und dann geht es anders aus, als man am Anfang gedacht hat.
Es ist ja eine Parabel sozusagen, auch eine satirische Aufarbeitung der Gesellschaft. Und Reisen und Satire hat ja auch eine reiche Geschichte. Denken Sie nur an Gullivers Reisen zum Beispiel.
Denke ich öfter dran. Oder zum Beispiel Reisen nach Petuschki.
Ja.
Von Jerofejew.
Ich kenne auch noch eine Reise.
Ja, ja, Frau Unikart.
Das haben wir als ich ein Kind war, gespielt.
Als Sie ein kleiner Spross waren, aus Ihrem Samen ausgeschlüpft sind.
Ja.
Und was war das für eine Reise? Nils Holgersson vielleicht?
Nils Holgersson vom Dach?
Ja.
Sehr gut. Das sind ja drei Bücher, vier, sechs Bücher, die wir alle schon geguckt haben. Da kommen wir doch wieder alle auf einen Punkt zurück. Wie war das für Sie dann? Wollten Sie auch auf einer Wildgans sitzen? Sie sind ja klein genug, um auf einer Wildgans zu reiten. Haben Sie schon mal ausprobiert, Jan?
Bei uns gab es nur Enten.
Enten. An der Wörderwiese?
Da komme ich nicht her.
Da können wir nach der Sendung gerne, dann können Sie die Enten mal, Gänse mal probieren.
Sind die noch nicht alle tot?
Nein, manche leben noch nicht erschossen.
Wie stehen Sie denn eigentlich persönlich zum Reisen? Also sind Sie ein Fan des Reisens oder sind Sie eher Kritiker?
Früher gerne.
Ja?
Ich sag mal, Theodor wollte immer viel mit der Mofa rumfahren. Wir waren zum Beispiel in Woodstock, waren wir zusammen. Und wir haben uns versucht, mit Substanzen auch auf eine Reise zu begeben.
Die Reise im Inneren, nicht? Die Reise zum Selbst auch?
Die Türen der Wahrnehmung. Das war damals ganz groß. Da musste man gar nicht so weit fahren. Wiesbaden, glaube ich, war ja Woodstock.
Ja.
Woodstock Festival ist jetzt ist ja auch schon länger her jetzt, aber wir sind mit der Mofa nach Wiesbaden gefahren und haben da dann uns auf eine Reise begeben. Aber sind auf der Wiese geblieben den ganzen Nachmittag.
Es gibt ja auch Traumreisen zum Beispiel. Ja. Da kann man auch von zu Hause aus ganz leicht.
Wie geht das?
Um salopp zu sagen, eine Art Meditationsübung, in der man sich quasi geleitet auf eine Reise im Kopf begibt. Also quasi eine gedankliche Reise irgendwo hin, wo es schön ist, warm zum Beispiel. Ist,
ja.
Oder wenn man im Sommer keine Klimaanlage hat, dann kann man ja vielleicht nach Skandinavien reisen, wo es kühl ist, angenehm. Ja. Und man denkt sich dann quasi die Reise so im Kopf. Das ist dann wie echt. Bloß halt, ohne dass man in die Postkutsche steigen muss.
Können Sie mit uns so eine Reise mal machen?
Mhm.
Vielleicht nach dem nächsten Text?
Ja.
Der Text ist von einem jungen, nicht mehr ganz so jungen, aber sehr von mir hochgeschätzten Autoren. Der heißt Klaus Karaut. Der hat große Erfolge gefeiert. Carnegie Hall, Amerika zum Beispiel auch. Alaska, Grönland.
Hat er nicht so Techno, ist er nicht auch zu zweifelhaften Ruhm in den 90ern gekommen?
Ja.
Durch seine Einmischung in die Technos, also ich bringe Literatur in die Technoszene, hieß es.
Ja.
Aber hat ja halt überhaupt nicht funktioniert, war ja ein kompletter Flop.
Aber
dann haben der Scooter auch sich das zu eigen gemacht.
Ja, er hat es aber versucht. Das muss man ihm zugute halten. Und später ist es, wie Sie schon sagen, durch andere Menschen zum Erfolg geführt worden.
Ja.
Aber das ist ein Gedicht, das aus seinem Frühwerk, und das hören wir jetzt. Und danach machen wir eine kleine Traumreise mit Dr. Weisendraht. Bitteschön.
Auf unserer Erdenpfade, ich, der einst mich begabe, den Kompass fest im Auge und in der Hand den Stabe, im Herzen Gottes Gnade. Nach kurzer Strecke deuchte der Berg wie ein Gesichte, bald hat ich mich besonne, wer wär es, wenn Gott nichte, der Art gülden leuchte? Am Gipfel ich verharre und sende meine Blicke gen Süden und der Ferne und unerhofften Glücke. Bäm, da verreckt die Karre.
Vielen Dank, das war ein Text von Klaus Karaut. Hinter uns, im Hintergrund hören Sie die Straßenbahn fahren. Wohin? Das wissen wir nicht. Aber vielleicht, wenn Sie jetzt mit uns zusammen die Augen schließen, daheim, dann werden wir herausfinden, wohin die Straßenbahnlinie Nummer 6 führt, heute vom Kopernikusplatz aus. Sie müssen aber gar nicht aus dem Haus hinausgehen. Sie können.
Jetzt machen Sie das für mich.
Von unterwegs können Sie aber auch Radio Z hören.
Wollen Sie
hören.
Die Traumreise?
Nee, jetzt kommt die Traumreise.
Brauchen
Sie das andere Mikrofon für die Zither? Vielleicht.
Ich weiß nicht. Hallo? Hallo? Herr Eisenbart, hören Sie mich?
Ich höre Sie gut.
Hören Sie mich, Herr Eisenbart?
Ja,
ich. Hallo?
Ja.
Hallo?
Ich höre Sie gut.
Okay. Also, dann jetzt entspannen wir uns erstmal. Hören Sie mal kurz her. Also, wir sind hier gerade am Kopernikusplatz. Alles ist ein bisschen, es sind Ratten da, die huschen am Einzelhandel, kaufen sich noch schnell einen Käse, Weichkäse aus Frankreich. Zum Glück müssen wir nicht hier bleiben, sondern wir können reisen. Es geht in die Linie 6 Richtung Doku-Zentrum. Und ein kleiner Mann mit Loden-Gehrock und ein Mikrofon entert die Straßenbahn und begrüßt uns erstmal. Schönen guten Abend, die Damen. Ich bin Volker und ich bringe Sie jetzt zum Doku-Zentrum. Die Straßenbahn läuft los. Es gibt Glühwein. Es ist eine historische Straßenbahnfahrt. Wie im Mittelalter. Aber wo ist das Doku-Zentrum? Wir fahren schon seit 2 Stunden. Und wir sind noch nicht mal bei der Schweigerstraße. Da ist doch etwas schief gelaufen im Maschinenraum. Wir steigen hinab. Im Maschinenraum ist viel heiße Luft. Und viele noch kleinere Männer, 10 an der Zahl, und sie sagen alle unisono: Schönen guten Abend, mein Name ist Volker. Ich schaufel Kohlen. Wir fahren jetzt nach Fürth. Und wir denken uns: Moment mal, wir wollten zum Doku-Zentrum, das ist die andere Richtung. Und jetzt fahren wir schon seit 2 Stunden nach Fürth. Wir gehen wieder aus dem Maschinenraum raus, es gibt nichts zu sehen. Die Fürther Straße fährt an uns vorbei. Unter anderem auch mehrere Bäcker. Die Kohle stinkt den ganzen Raum voll. Der Glühwein schmeckt nach Kohle jetzt. Und Fürth fährt an uns vorbei. Und Erlangen fährt an uns vorbei. Und dann dreht die Straßenbahn. Und wir stehen in der Normandie. Ein Wind streicht durch die Kiefernzäpfe. Und wir steigen aus der Straßenbahn aus und alle 3 Passagiere der Straßenbahn kriegen ein eigenes Pferd. Wir sind vier. Wir sind zu dritt plus 1. Wir haben noch jeder eine Person noch mit. Wir sind zu 8. Sechzehn Pferde. Das ist eine Menge. Und dann halten wir am Saloon in der Normandie. Und Alain macht uns auf und sagt: Hallo, die Damen, ich bin Alain. Ich bin Ihr Reisebegleiter. Und heute gibt's, was weiß ich, sagen Sie was, Herr Eisenbart, was gibt's?
Ich glaube, ich bin eingenickt. In der Normandie,
ja,
da gibt's Muscheln.
Gut, es gibt Muscheln. Wir essen Muscheln. Wer hätte das gedacht? Eigentlich wollten wir zum Doku-Zentrum, jetzt essen wir Muscheln mit Alain in der Normandie. Auch schön. Ich habe mir anders vorgestellt, aber Traumreisen kann man auch immer nicht so planen. Da gibt es kein Reisebüro für, sondern da gibt es nur schlaue Menschen, die einem das erzählen können, wo es hingeht, wo es lang geht. Und Alain ist so einer. Er nimmt uns mit auf seinen Pferdewagen. Wir haben ja 16 Pferde, die haben wir dann aber in Reihe geschalten, damit wir dann mit einem Wagen schneller sind. Das hat der Alain ganz schlau arrangiert. Er hat uns einen kleinen Wagen, also eine Holzschachtel, und damit fahren wir jetzt Richtung Spanien. Und im Baskenland halten wir an einem kleinen Dorf. Es riecht nach Tomaten. Eigentlich ganz Spanien riecht nach Tomaten. Es ist quasi fast, als gäbe es nur Tomaten in Spanien. Wo man hintritt, tritt man auf Tomaten. Die traditionelle Dorftracht besteht auch aus Tomaten. Und man wird mit Tomaten beworfen, wenn man als Tourist reinkommt. Das macht aber Alain nichts. Er weiß, er kennt sich aus, er kennt die Gepflogenheiten und sagt, thank you. Und in dem Dorf, was wollte ich sagen? Achso, in dem Dorf spielt eine Band, es ist die Kelly Family. Sie singen von Köln. Sie haben gesagt, sie haben auf ihren Reisen viele Städte kennengelernt, aber Köln hat echt das beste Publikum. Und uns wird langweilig nach 5 Minuten Kelly Family. Und wir steigen wieder ins Pferdewagen und ich weiß nicht, jetzt könnte man sagen, ist vielleicht auch erstmal genug für heute, oder? Ich habe jetzt keine Lust mehr. Also das war die Traumreise. Spannend, wo man da überall hinkommt, wenn man so sich einfach mal treiben lässt, nicht wahr?
Wirklich, ich habe gedacht, ich bin da. Ich habe richtig jetzt noch Muschelgeschmack im Mund von da.
Und die ZuhörerInnen haben hoffentlich auch mitgemacht. Und jetzt haben wir alle Muscheln und Tomaten auf den Augen.
Unglaublich. Wirklich unglaublich. Leider geht der... jetzt das Gerät nicht. Aber ich bin trotzdem tiefenentspannt.
Ja,
ich freue mich.
Sehr gut.
Dass wir das gemacht haben.
Haben wir eine kleine Traumreise gemacht. Das ist auch mal schön.
Und wer hätte das gedacht, dass wir heute noch so weit gemeinsam fahren? Dass wir wirklich in die Straßenbahn einsteigen? Das war ja.
Das war unglaublich. Der Teil war noch geplant. Wir wollten ja eigentlich ins Dokuzentrum, die touristische Attraktion in Nürnberg.
Ja.
Aber das Leben, wie es eben so spielt, treibt manchmal Blüten.
Ja, Reisen in der Literatur.
Ja, lassen Sie uns darüber
passiert
reden.
Ja genau dieses.
Ja.
Ich sag mal zum Beispiel Faserland.
Faserland?
Von Krecht.
Krecht.
Der ja auch bei Springer gelernt hat, wussten Sie das?
Der hat Drehbücher für die Bild-Zeitung geschrieben, oder was?
Christian Kracht?
Ja.
Nee, der hat Reiseberichte. Reiseberichte? Ja, genau.
Mhm. Waren die gut?
Die waren sehr gut. Er war zum Beispiel in China, war eingeladen worden vom Goethe-Institut, ich glaube in Peking. Mhm. Und da wurde er aber nicht am Flughafen abgeholt. Und dann hat er immer der Person vom Goethe-Institut geschrieben, dass er jetzt einen kleinen Hund aufgelesen hat. Also zuerst ging es noch darum, werde ich noch abgeholt oder soll ich irgendwo lesen oder soll ich irgendwo einen Vortrag halten. Er wusste noch gar nichts, aber hat nie eine Antwort bekommen. Und dann hat er irgendwann angefangen zu schreiben, ich war jetzt in der Mongolei, ich habe dort Hirten getroffen und die haben mir von einem geheimnisumwobenen Braten erzählt. Und dann kam aber keine Antwort. Dann hat er gesagt, er hat einen kleinen Hund aufgelesen auf der Straße, dessen Bein gebrochen ist. Und er hat jetzt...
Ein Pekinesen.
Das weiß ich nicht genau. Lägt natürlich auf der Hand.
Ja, deswegen frage ich.
Aber er hat ihn dann geschient, den Bruch. Und der Hund hat die Dankbarkeit gehabt. So, das hat er dem geschrieben. Und dafür hat er von Springer auch noch Geld bekommen.
Hat er auch ein Bambi bekommen?
Ein Bambi?
Ja.
Ein Reh?
Ein Reh bekommen. Ja, er hat auch ein Reh aufgelesen in der Mongolei. Auf jeden Fall bei Faserland, Frau Meisenstadt. Ja, was passiert?
Da ist das mit den...
Bestimmt.
In Peking?
In der Mongolei.
In der Mongolei.
Ich glaube, da gibt es vor allem Jurten.
Vielleicht ist er in der Mongolei auf einem Reh geritten.
Ja, jetzt kein Dammwild. Gibt's da nicht.
Ach so.
Andere Rehe vielleicht. Wüstenrehe.
Bergrehe. Vielleicht diese Rehe mit den Klauen, ja, mit den spitzen Zähnen.
Die kleinen Rehe mit den spitzen Zähnen und den großen Ohren.
Was essen die in der Mongolei? Das ist ja hauptsächlich Sand, also Steinwüste mit ein bisschen Büschel.
Nee, da irren sie sich.
Nee,
und da hatten sie auch schon mal einen Schnaps dabei aus der Mongolei.
Ja, wissen Sie noch? Ja, natürlich, von meinen Reisen.
Mit vergorener Ziegenmilch.
Ja, richtig.
Das war vielleicht scheußlich, aber auch sehr lecker. Auf jeden Fall, das ist da bei Faserland, der fährt los.
Ja, mit Kokosnuss, oder?
Wo fährt er los? der Protagonist.
Am Kopernikusplatz.
Fast in Sylt.
Ja.
Westerland, da isst er ein Fischbrötchen. Mhm. Dann zieht er sich seine Barberjacke an.
Barbara, Rhabarber.
Und fährt dann weiter und guckt sich ganz Deutschland an. Fährt er nach Hamburg, Berlin, Heidelberg und landet dann wo?
Berchtesgaden.
Ja, fast. Am Bodensee.
Lindau.
Und dann trifft er noch auf das Grab von Thomas Mann. Und da endet dann das Buch, wo er dann in den Bodensee hineinsticht.
Ach so.
Und das kann manchmal passieren, wenn man auf Reisen ist, nur mit einer Barberjacke bekleidet. Müssen Sie sich mal vorstellen.
Der ist kalt.
Der hat nur eine Jacke angehabt.
Da ist kein Wunder, dass er es nicht über die Alpen geschafft hat.
Und dann hat er einen Hund beobachtet,
ja,
der auf das Grab von Thomas Mann gekackt hat.
Immer diese Hunde, das ist ja spannend.
Ja.
So, ich wollte kurz über Terra Incognita reden.
Ja.
Oder beziehungsweise über die Lust am Unbekannten.
Ja.
Die ja nicht mehr da ist bei Touristen. Es gibt ja fast nicht mehr so weiße Flecken auf der Landkarte.
Stimmt.
Die sind ja alle schon erschlossen.
Fast.
Und es wird quasi eine Idee von etwas Exotischem.
Ja, Unterwasser ist noch nicht erschlossen, Frau Meisendraht. Unterwasser ist noch Neuland.
Aber das ist dann nicht Terra, das ist dann...
Das ist Aqua.
Aqua Incognita.
Ja.
Incognita.
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 Unbekannte Wassers.
Ja, unbekanntes Wasser.
Können wir noch einen Text hören?
Ich finde die Texte ganz schön schwierig zum Lesen. Kriege ich jetzt mehr Geld?
Erstmal lesen vielleicht.
Hab ja schon die Hälfte gelesen.
Okay. Einverstanden. Sie bekommen 10% mehr, wenn Sie jetzt weiterlesen.
Gut, dann protestiere ich nicht.
Danke.
Haben sich auch schon geeinigt im Tarifstreit wieder.
Ja.
Ist ja schon wieder alles in Butter. Kann ja wieder weitergehen.
Die LeserInnen, meinen Sie?
Nee, die von den Verdi, von den... Haben sich geeinigt mit den...
Sind die LeserInnen auch bei Verdi?
Ja, vereinigt... Also, das ist VDL, Vereinigung der LeserInnen.
Und wie viel haben Sie gefordert?
Mindestens 500 Euro.
Pro,
na, das ist ja, der Tarifstreik war doch so.
Pro Zeile oder pro Text oder?
Pro Text.
Pro Text 500 Euro.
Ja.
Haben Sie es bekommen?
Nein. Deswegen muss ich mit Ihnen ja jetzt über mein Gehalt verhandeln.
Quod erat.
Inkognita.
Hier kommt ein Text nochmal von David Telgin. Den schweren heben wir uns für den Schluss auf, ne? Von ja. Blumenlehre.
Ja.
Blumen, freuen Sie sich schon?
Ja.
Hier kommt ein Text von David Telgin.
Blickwinkel. Ich reise nach innen. Ich reise nach außen. Ich reise und bin nicht mehr der ich war. Mein Blickwinkel ist jetzt ein anderer.
Das fanden Sie jetzt schwer?
Nee, das war nicht der Schwere.
Nee, die hieß ja schwer, es sind alle so schwer und
der,
Hilfe, ich kann das nicht lesen.
Der eine war lang.
Der
andere war ein Gedicht, den ich 5 Sekunden bevor hier, das muss man jetzt auch mal sagen, bevor diese Sendung hier losgekommen
nee.
Ist.
Also es geht
nee.
Um Reisen.
Nee, das geht nicht. Ich kann nicht mehr, Frau Meisendraht. Jetzt werde ich schon von den VorleserInnen angeschnauzt.
Sie haben mich doch engagiert über eBay.
Ja, aber ich wusste nicht, dass Sie so renitent sind.
Nächstes Mal nehmen wir Craigslist.
Ich wusste nicht, dass Sie eigenen Willen haben.
Na, also lesen
wirklich.
Sie doch mal die Vertragsbedingungen.
Ja, von wegen
Vertragsbedingungen. In den kleinen
Also wir müssen auch jetzt mal, wir haben ja nur noch eine Viertelstunde, dann können wir das ja vielleicht noch zu Ende denken. Ich gebe Ihnen gleich die Lösung für Sie. Ich hab Ihnen ein Paket geschnürt. Und das macht alles wieder. Sie werden
ich
sehen.
Ich spüre meine Beine nicht mehr, Frau Meisendraht.
Dann sollten Sie vielleicht weniger mehr. Drogen nehmen.
Ich kann nicht mehr.
Lassen Sie mich jetzt mal.
Ich kann auch nicht mehr.
Ist ja furchtbar. Es war klar, dass das irgendwann kommt. Sie haben sich ja völlig unter und sie haben sich und ja völlig
hier ist die
überfordert.
Batterie leer.
Eisenbart,
schreibe ich jetzt
ich
sofort
noch
hier ins Sendebuch.
Eisenbart, das gibt's doch gar nicht. Das ist eine furchtbare Sendung mit Ihnen heute.
Kann ich nicht.
Ja. Also Reisen hat auch, da haben wir jetzt schon, es geht ja um Transformation, es geht auch oft um etwas Spirituelles. Wenn Sie zum Beispiel an die Traumpfade denken, Eisenbad in Australien. Hm? Frau Unikat, wollen Sie, kennen Sie die Traumpfade?
Nee.
Das ist, wenn die laufen, die UreinwohnerInnen von Australien, die laufen.
Die Aborigines?
Ja. Hm? Die laufen, sogenannten Walkabouts.
Mhm.
Und für die ist das eine Technik, die spirituelle Welt mit der echten Welt zu verbinden, nämlich indem man eine Art Karte zeichnet, indem man läuft.
Mhm.
Wollte ich nur sagen, also es kann eine spirituelle Komponente auch haben. Oder denken Sie an Odysseus zum Beispiel.
Ja, stimmt.
Wie diese Reise auch für eine innerliche Reise stehen kann.
Der Weg ist das Ziel bei Odysseus. Das haben sie nämlich die ganze Zeit, nämlich der Odysseus. Der könnte ja gar nicht zurückkommen, wenn er gar nicht die Reise gemacht hätte.
Richtig.
Er muss sich quasi erst beweisen, um überhaupt wieder bei sich zu Hause ankommen zu dürfen.
Richtig, richtig, richtig.
Weil ansonsten würden die Menschen ihn ja nicht respektieren, weil mittlerweile hat ja seine Frau schon ganz viele andere Interessenten vor ihrer Tür.
Ja, ja, ja.
Und sie sagt so, nee, aber der kommt noch. Der kommt bestimmt bald. Nur noch 40 Jahre, dann kommt der wieder. Und die anderen sagen dann, ja, aber du kannst ja auch nicht. Also wer soll dir denn zum Beispiel die Schultern massieren? Oder hier zum Beispiel, was weiß ich, Müll runterbringen? Und sagt sie, nee, das geht nicht. Und das geht nur deswegen nicht, weil der Odysseus eben noch nicht die ganzen Abenteuer gemacht hat.
Wie erzählen wir Geschichten, Herr Eisenbart?
Instagram. Und da haben sie es nämlich, die ganzen Influencerinnen.
Ja.
Die nämlich, die fliegen dahin, machen das Foto.
Ja.
Und dann haben die sich bewährt vor ihren Followern. Dann sagen die, gut.
Aber denken Sie doch zum Beispiel auch mal an Herr der Ringe.
Herr der Ringe.
Ist auch eine Reise.
Stimmt.
Oder Star Wars, ist auch eine Reihe.
Ja, und Herr der Ringe, da heißt es ja immer, der hätte ja gleich seine Adler schicken können.
Ja.
Aber die werden ja dann abgeschossen worden.
Ja, vor allem hätte er dann die Reise nicht gemacht.
Ja, und er musste ja erstmal sich bewähren.
Und es heißt ja auch immer, das eigentliche Ziel sind die Freunde, die wir auf dem Weg gemacht haben.
Mhm.
Und der Weg ist ja die Reise. Die Reise verändert ja auch, wenn man es richtig macht. Also ein Abenteuer quasi, eine Aventüre. Könnte man auch sagen, ist ja auch da.
Aventüre, genau.
Aventüre, sehen Sie, überall, wo man hinguckt, wenn Sie nur mal den Firnis der Kulturgeschichte
abkratzen. Oder zum Beispiel Tomatensuppe drauf machen auf den Firnis.
Und wenn Sie den Firnis dann abhaben, was kommt zum Vorschein?
Eben.
Sehen Sie, Reisen. Reisen, Reisen, wo man hinguckt. Die nordischen Götter reisen auf dem Regenbogen.
Ja.
Die Griechen reisen mit Schiffen und irgendwie mit Hermes fliegt durch die Gegend. Die Ägypter reisen auf einer Schlange, reißt die Sonne quasi jeden Tag und wird aufgefressen in der Nacht.
Ouroboros. Kann man da dazu sagen?
Sagen Sie mir noch irgendwelche Kulturen, die Sumerer.
Die Wikinger.
Die nordischen Gedanken kommen da ja mit, dass quasi die Reise der Götter, die Götter müssen die ganze
Oder
Zeit
rum. Oder die Franzosen, die haben hier ein TGV.
Überall stecken Reisen. In all diesen großen Geschichten, auch in den Märchen. Denken Sie doch nur
Natürlich.
Mal an Märchen. Zum Beispiel Märchen mit Reise, sagen Sie mal.
Tischlein deck dich, der Herr, Tischlein deck dich, Knüppel aus den Sack. Und Goldesel.
Sehr gut.
Der muss nämlich, der geht weg, wird ausbezahlt, hat einen Esel.
Ja, aber denken Sie, oder
und dann auf der Reise stellt er fest, das ist ja gar nicht schlecht, wenn man Geld hat.
Ja.
Und das ist die Lehre von dem, von dem Ganzen.
Oder bei,
es ist gut, wenn man Geld hat.
Oder bei Hänsel und Gretel, wenn sie auf die Reise geschickt werden, immer wieder von zu Hause aus, also zu Hause ist da, wo die Eltern sind, die Armen, und die schicken die Kinder immer wieder weg, nicht wahr?
Ja.
Und es geht quasi immer um diesen Übergang vom Jungen zum Alten.
Ja.
Das haben wir wieder das Liminale. Es geht vielleicht auch um den Übergang verschiedener Identitäten, aber es geht ja vor allen Dingen auch darum, zu definieren, wo bin ich zu Hause und wo bin ich nicht zu Hause?
Ja.
Und was ist der Raum dazwischen? Wie kann ich den abstecken?
Aber am besten finde ich ja, wo sie dann am Schluss den Schwan, also die sagen dann zum Schwan, geh mal her, der Schwan ahnt nichts Böses. Mhm. Und dann steigen die auf den Schwan und dann muss der die rüberfahren.
Ja, aber auch da geht's ja um Reise, nicht wahr? Über ja, Grenzen übertreten.
Grenzen übertreten zwischen Mensch und Tier, das ist nämlich genau das.
Oder denken Sie an den Styx?
Ja.
Denken Sie an Charon bei den Griechen? Es geht auch um die letzte Reise, auch hier wieder, nicht wahr? Die Seele
muss wandern. Das sagen Sie dauernd und gucken mir da in die Augen, wenn Sie sagen, die letzte Reise antreten. Das sind Ihre Tricks. Wissen Sie, was das ist? Gaslighting ist das. Gaslighting. Sie sagen zu mir, ich sei schon jetzt langsam, es wäre an der Zeit.
Sie interpretieren, Sie projizieren, Herr Eisenbart.
Das Mikrofon abzugeben.
Sie haben hier das Problem mit der existenziellen Krise, nicht ich. Ich will Ihnen bloß was von Kulturgeschichte
aber erzählen. Aber Sie geben mir recht, das ist nicht gut. Sie
ja,
geben mir recht, wenn ich...
Das stimmt.
Eine existenzielle Krise.
Das stimmt.
Wir hören den letzten Text und dann hören wir uns
dann aber noch. Dann kriegen Sie noch was von mir.
Ach toll, ich freue mich jetzt schon sehr. Hier kommt ein Text von Blumenlehre.
Salt of the Earth. Wer reist, verliere glücklicherweise bisweilen einen Teil, der uns über Jahrzehnte in den üblichen Verdummungsanstalten eingebläuten Dressuren, insofern die Bereitschaft vorliegt, sich auf die Konventionen der Fremde einzulassen, bis gar sie bedingt hinreichend zu internalisieren. Die Theory of Mind trifft Empathie, sich in andere hineinversetzen können, um ihre Perspektive nachzuvollziehen, sei das weitaus geringere, das größere tatsächlich mitzufühlen. Ja, irgendwo dort, wo die einheimischen Speisen vielleicht auch ausgelassen oder ritualisiert spielen, ist gleich feiern, finden sich immer mal Nischen zu partizipieren, immersiv in den Ereignissen aufzugehen und ein und dasselbe geringfügig modifizierendes Moment eines uns theoretisch unbekannten Systems zu werden, derweil der Körper oft schneller lerne als Psyche und Geist.
Psyche und Geist, Frau Meisendraht.
Body and Mind Problem fällt mir dazu ein.
Ja, das? Mind and Mind Problem. Das ist es nämlich. Psyche und Geist, Frau Meisendraht. Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Vielen Dank, Frau Unikat, für die sehr gute Verlesung. Ich schreibe Ihnen eine Rechnung oder...
Also mir wurde von der anderen Dame hier gesagt, das läuft alles über automatisch.
Ja, richtig. Herr Eisenbart, ja, das läuft automatisch.
Herr Eisenbart, das läuft automatisch.
Läuft es ab?
Ja.
Ja.
Herr Eisenbart, Sie sind echt...
nicht mehr.
Jetzt darf ich aber...
Darf ich jetzt gehen und kriege ich jetzt mein Geld?
Das kriegen Sie automatisch.
Jetzt?
Automatisch.
Wann?
Wenn die Zeit gekommen ist. Durch diese Tür gehen.
Gut.
Aber nur einmal durchgehen, bitte.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Tschüss, danke schön. Das war, vielen Dank.
Sie können noch auf dem Rückweg, können Sie noch Flyer mitnehmen. Wir haben Flyer.
Ich kann nicht mehr, Frau Unikat.
Also, mein Geld?
Das automatisch.
Mhm.
Tschüss.
Einfach rausgehen. Danke.
So, Herr Eisenbart, ich habe das schon mitbekommen. Jetzt mal kurz unter uns beiden, ja. KollegInnen.
Ja.
Ich merke, dass das Ihnen nicht gut geht, Herr Eisenbart.
Ja.
Sie kommen immer mit so einem Tränensack an Ihren Augen dran geklebt.
Ja, wirklich.
Und ich habe mir gedacht, ich muss jetzt was tun für den Herrn Eisenbart. Deswegen freue ich mich ein bisschen, dass wir gerade das Jubiläum haben und ich kann das so ein bisschen verpacken.
Ja.
Weil ich hatte nicht gedacht, Sie müssen mal raus, Herr Eisenbart. Sie müssen mal das Leben spüren.
Ja.
Sie müssen sich mal Zeit nehmen, Herr Eisenbart. Ich sage das jetzt wirklich als Freundin,
sage
ich das. Weil ich nehme Sie ja immer an die kurze Leine während der Sendung, aber eigentlich wissen wir beide, dass ich es nur gut meine mit Ihnen.
Ja.
Und ich hätte Folgendes. Ich habe schon vor 2 Jahren so ein Projekt gemacht mit so einem Tanker.
Ein Tanker? Sind Sie Schiff gefahren?
Nee, nicht gefahren. Ich habe Geld reingeworfen ins Schiff.
Warum?
Der hat mir gesagt, dass man da was zurückbekommt.
Und was?
Geld. Ich hatte doch noch von der Erbschaft Geld übrig. Und dann habe ich im Internet geschaut, wo man investiert. Und dann hieß es, dieser Frachter, der um Afrika...
Im Suezkanal.
Der fährt da lang.
Ja.
Und dann war der Suezkanal Unglück und dann haben die gesagt, er kann jetzt nicht fahren. Dann gibt's auch keinen Return of Investment. Und dann ging das immer so weiter.
Hä?
Und dann haben die das Schiff ausgebuddelt am Suezkanal. Und dann habe ich gefragt, naja, gibt's jetzt Return of Investment? Dann haben die gesagt, nein, der Tanker steht gerade woanders, schwierig. Aber darum geht's mir gar nicht.
Ja.
Der Tanker ist nur ein Mittel zum Zweck.
Aha.
Mögen Sie Schiffe?
Ja.
Wirklich?
Ja.
Mögen Sie das Kap der guten Hoffnung?
Ja.
Kennen Sie das? Waren Sie da schon mal da?
War ich schon mal. Nein, noch nie. Sie wollen mich auf eine Weltreise schicken.
So will ich es gar nicht sagen. Es gibt eine freie Stelle.
Ja.
Auf diesem Frachter.
Ja. Und die soll ich machen?
Kontrollierer. Sie sind Kontrollierer.
Ich bin Oh, das gefällt mir aber gut.
Kontrollierer auf einem Frachter.
Habe ich was zu sagen?
Ja, Sie müssen halt was ablesen.
Ja.
Und der fährt dann zwischen, ich glaube, es war Rotterdam.
Ja.
Zum einen und zum anderen Hongkong.
Ja.
Mainland.
Yes.
Und Container? Kennen Sie Containern? Wissen Sie, wie das geht?
Containern ist, wenn man in den Supermarkt hinten reinsteigt. Ja,
Sie müssen schauen, dass die auf dem Schiff bleiben.
Ah.
Weil man um Schiff, die haben den Suezkanal jetzt quasi, wurde erhöht, den Tribut, den man da zahlen muss, und deswegen fahren sie jetzt wieder um Afrika herum.
Ja.
Ja, und da haben die gesucht und da habe ich gedacht, hier ist ein Gutschein für Sie als Kontrollierer.
Hey, und, ach so.
Ja. Und da können Sie sich mal so richtig entspannen. Da ist nämlich Ruhe, da können Sie Bücher mitnehmen und lesen. Sie müssen ja eh lesen dort. Ich glaube, Sie müssen irgendwelche Stände kontrollieren von irgendwelchen Ölheizungen oder sowas. Und dann...
Aber kann ich auch gar nichts machen?
Ja, ich denke schon, geht schon. Ja, also viel muss man da nicht machen.
Dann würde ich's machen.
Und das, dann hatte ich halt gedacht, Sie könnten doch ab und zu mal mir so ein bisschen auf WhatsApp schreiben, wie es ihm geht auf dem Suezkanal, oder nicht auf dem Suezkanal, auf dem Kap der guten Hoffnung. Ich glaube, das ist die Hauptattraktion, ist dann da drum zu schiffen, da machen wir so Slalom drum. Das ist ein ganz modernes.
Um das Kap rum.
Und das dauert ein bisschen und dann können Sie sich da entspannen und dann bin ich quasi fein raus. Also weil ich hab sonst...
Und wer macht die Sendung so lange?
Tja.
Solange ich in Afrika bin?
Naja. Finden wir schon. Da finden sich Mittel und Wege.
Machen Sie dann alleine?
Nee, ich werde mir gute Freundinnen...
Aber nicht jünger
als ich. Dann backen wir und dann machen wir schön Meisendraht und... Weiß ich nicht, Eisenbad.
Aber nicht jemand, der jünger oder
schöner ist. Eisenbad, Sie müssen sich jetzt mal ganz in Ruhe entspannen auf diesen
Das Frachter. Gefällt mir überhaupt nicht.
Naja, mir aber schon. Und ich muss jetzt auch gehen. Ich habe jetzt auch nicht hier. Freue mich, dass Sie das dann für mich machen. Und wir sehen uns dann, vielleicht in so einem halben oder Jahr oder irgendwie sowas, vielleicht 2 Jahren.
Ja,
oder,
nee, früher schon. Ich komme früher wieder.
Also ich glaube, 3 oder 4 Monate sind's Minimum. Und dann kann man ja verlängern.
Ja, auf keinen
Fall. Ich krieg dann auch, ich habe da einen richtig
tollen Deal. Ich komme vorher wieder, Frau Meisendraht.
Einen tollen Deal und ich freue mich, dass Sie das für mich machen.
Ich komme vorher.
Weil ich habe nämlich schon Angst gehabt, dass ich niemanden finde, aber jetzt habe ich ja eine gute Lösung.
Keine Angst.
Und dann sehen wir uns dann wieder. Ich mach derweil, ich habe großes
Vorhaben. Ich komme vorher wieder.